Glücklicherweise hat Herr LaRouche mit der LaRouche-Jugendbewegung und anderen zusammen, war er in der Lage, die Anführer auf der kommunalen und auf der Landesebene zu mobilisieren, um diejenige Mobilisierung anzufangen, um hier in Washington Aktionen durchzusetzen, dass die Maßnahmen ergriffen werden. Mehr als 100 politische Anführer von den ganzen USA, darunter Anführer in einigen der größten Organisationen in den USA, haben die Gesetzesvorlage zum Schutz der Eigenheimbesitzer und Banken unterstützt. Und diese Gesetzgebung ist in 8 Landtagen im Augenblick in Diskussion. Fast 70% der Landtage im Augenblick tagen noch nicht einmal zur Zeit. Wenn sie tagen würden, kann ich Ihnen garantieren, dass diejenigen, die Anzahl derer, die diese Gesetzgebung in Betracht zögen, viel größer wäre. Die Tatsache ist aber, bevor diese ganz einfache Aktion oder Maßnahme durchgesetzt werden kann, brauchen wir eine Führung hier in Washington, die bereit ist, das zu tun, was sie bisher nicht bereit war zu tun, nämlich einfach der Realität ins Auge zu sehen. Und ich kenne keinen, der ein besserer Botschafter sozusagen dieser Realität wäre als mein Chef. Das heißt, ohne weitere Einführung, hier ist Lyndon LaRouche.
Thank you.
Danke.
Well, let's start with from the top.
Dann lassen Sie uns mal von oben anfangen.
In early January of 2001,
früh im Januar 2001, vor der Amtseinführung von George W. Bush als US-Präsident, warnte ich davor, was die generelle Grundlage und das generelle Wesen dieser Krise hier ist. Dass nämlich die Politik von Bush eine totale Katastrophe sein würde. Und es gab sowieso schon einen Abwärtsschwung schon seit Jahren vorher. Aber es bestand eben da die Gefahr, dass von innerhalb der US-Regierung jemand eine Art Terroranschlag in Gang setzen würde, der die Nation so erschüttern würde, dass die Leute halt einer bestimmten Politik nachgeben würden. Im Sommer nach dieser Warnung war die Rezession in vollem Gange und Institutionen waren bereits erschüttert durch den Kollaps, der voranging. Und dann kam der berühmte 11. September, an dem jemand mit Mitarbeit von innerhalb machtvoller Kreise in den USA etwas also in Gang gesetzt hat, was man jetzt als 9/11 kennt. Und das wurde gemacht unter Mitwisserschaft des britischen Imperiums und auch mit der unter dem Wissen einiger Elemente in Saudi-Arabien. Es war ein terroristischer Anschlag gegen die USA, an dem eben auch Teile in den USA teilgenommen haben, vor allen Dingen eben um das abzudecken, dass es nicht rauskommt, was es eigentlich ist. Ich werde jetzt natürlich nicht alles sagen, was ich weiß, aber ich kann Ihnen sagen, was ich ohne Zweifel weiß, nämlich, dass dieser 11. September ein sogenannter Inside-Job war, hausgemacht. Und seitdem weiß eigentlich jeder, der irgendetwas über Regierung weiß und der unser System kennt, der weiß auch, dass das wahr ist, was ich hier sage. Man sieht ja, wie bestimmte Regierungsinstitutionen, der Kongress und so weiter, sich vor Angst in die Hosen machen, weil sie genau wissen, was hier wirklich passiert ist. Und ich habe das eben gesagt im Januar 2001, bevor dieser Präsident überhaupt sein Amt angetreten hatte. Und ich sagte damals, wenn man sich die wirtschaftlichen Bedingungen anschaut und den Vorfall, den wir schon mal hatten, 1933, als Hermann Göring den Reichstag angezündet hatte, um Hitler nicht nur zum Kanzler Deutschlands zu machen, sondern zum Diktator. Und Hitler blieb Diktator von dem Abend des Reichstagsbrandes bis zu seinem Tod. Ja. Niemand konnte den loswerden. Und ich würde sagen, was hier passiert ist, mit Cheney ganz besonders, denn Cheney ist also die Hauptfigur dieser Operation. Ja. Cheney ist der, vor dem alle Angst haben, wegen dem 11. September. Die Leute sind terrorisiert, genau wie damals in Deutschland, ja, nachdem der Reichstag brannte und die Deutschen sich davon nicht frei machen konnten, bis Hitler tot war. Und diese Operation wurde gegen die USA in Gang gesetzt. Von wem? Ja, vom britischen Imperium. Sie sind diejenigen, die das in Gang gebracht haben. Und jetzt gerade sieht man in der Politik den Schatten ganz genau dieses Problems. Denn das ist, was man sich anschaut, das ist, was man erblickt, wenn man sich die US-Präsidentschaftskampagnen anschaut. Ja, diese Präsidentschaftskampagnen bundesweit in den USA sind ein schlechter Witz. Hillary Clinton sagt einige Dinge, die wichtig sind. Sie hat überhaupt keine Ahnung, was das Problem ist. Sie hat auch keine Ahnung, was die Lösung ist. Aber sie kommt noch am nächsten an die Wahrheit ran. Und die anderen Leute sind, von da geht's halt abwärts. Dennis Kucinich sagt einige interessante, wichtige Dinge, aber er hat keinen wirklichen Begriff davon, was passiert. Den habe ich. Und ich weiß auch mehr, als ich hier sage. Die Mittäterschaft einiger Leute in Saudi-Arabien, im britischen Imperium, was sich ja Macht teilt mit Saudi-Arabien, zum Beispiel durch BAE, British Aerospace. Ja. Diese Elemente haben den 11. September in den USA in Gang gebracht. Und dabei bleibe ich. Andere Fakten und Tatsachen werden sich zeigen im Laufe der Zeit. Aber der Punkt ist, unter diesen Bedingungen, man denke nochmal zurück, was 2005 passiert ist. Ende 2004 hat Kerry versagt als Präsidentschaftskandidat. Er hätte gewinnen können, aber er hat den Nerv nicht gehabt dafür. Er ist also ein sehr wütiger Mann. Und im Zustand einer solchen Wut gerät er eben in einen Zustand, der ziemlich impotent ist. Man hat das ja damals gesehen bei dem Parteitag der Demokraten. Nun, unter diesen Bedingungen hatten wir eben dieser Schrecklichkeit ins Gesicht zu sehen, nämlich der Wiederwahl dieses Präsidenten, George Bush, und seinem Vizepräsidenten, der eigentlich der agierende Präsident ist, Richard Cheney. Und wir haben dann weitergemacht damit, was ich sowieso vorgeschlagen hatte, nämlich das Sozialversicherungssystem zu verteidigen in den USA. Und da gab es also eine Mobilisierung von November des Jahres 2004 bis das eben in volle Bewegung kam im Januar 2005, wo wir die Demokratische Partei und das Land organisiert haben, um dieses Sozialversicherungssystem gegen die Sabotageversuche von Dick und Cheney, von Dick Cheney und George Bush zu verteidigen. Jedoch ungefähr im April, Mai desselben Jahres hat ein recht gut bekannter Faschist der Demokratischen Partei, der mit dem Middlebury College zusammenhängt, Felix Rohatyn, ein Partner, also der war Partner zusammen mit George Shultz in der sogenannten Revolution in militärischen Angelegenheiten. Und wenn man wissen will, was das ist, dann kann man sich anschauen, was unter dem Begriff Blackwater zu sehen ist heutzutage in den Medien. Ja, das hat Cheney damals als Verteidigungsminister in Gang gebracht. Es ging darum, das reguläre Militär in den USA, die regulären Verteidigungskräfte, Streitkräfte, auszuschalten und zu ersetzen durch, was Sie damals nannten, eben diese Revolution in militärischen Angelegenheiten. Das ist eine Politik, die nicht ganz neu ist. Unter Hitler zum Beispiel hat man das die SS als SS gekannt. Ja, weg mit dem regulären Militär und man bringt die SS an deren Stelle herein. Ja. Und dann natürlich später die Waffen-SS.
So we had the intention to establish
Es gab also in der Nachkriegszeit, also eigentlich etwa, um genauer zu sein, seit der Zeit, als Präsident Roosevelt gestorben war, diesen Antrieb in diese Richtung, diese Revolution in militärischen Angelegenheiten durchzuführen, so eine Art zäsaristisches Empire aufzubauen, in dem private Armeen oder privatisierte Armeen benutzt werden würden, um ja wie eine Polizei auf der Welt zu agieren. Und man hat das eben gesehen in zum Beispiel in Chile, in Südamerika oder insgesamt in Südamerika in den 70er Jahren. Das ist diese Revolution in militärischen Angelegenheiten. Und das ist ein Spezialprojekt von George Shultz, der also auch selber Mitgründer und Schöpfer ist der Regierung Bush und der also auch hinter Rohatyn steckt, was also diese ganze Politik angeht. Also wir hatten in diesem Jahr 2005 ein zweites Programm. Und dieser zweite Programmpunkt war, die Automobilindustrie zu schützen. Und zwar vor genau dem, ja, diesem Untergang, den sie eigentlich seitdem erlebt hat. Und die Idee damals war eben, dass wir die wichtigen und wertvollen Sektoren dieser Automobilindustrie, die also einen großen Teil der Maschinenbaufertigkeiten in den USA enthalten, also auch in Bezug auf Arbeitskraft, Maschinen und so weiter, die schlecht gemanagt waren, dass man die in eine Situation bringt, wo sie Wassersysteme, Eisenbahnsysteme, Kraftwerke und so weiter wiederherstellen und ihren produktiven Anteil in der Wirtschaft wieder aufnehmen können. Die Idee war also so eine Art Roosevelt-Style-Programm, in dem man existierende Kräfte, existierende Arbeitskräfte und Potenziale benutzt, um einen Markt zu schaffen, der den privaten Sektor auch wieder aufbaut. Das ist also unter Harry Hopkins Führung, unter der Administration Roosevelts in den 30er Jahren auch gemacht worden. Aber Problem ist, hier kommt Felix Rohatyn mit Shultz hinter ihm und diese Affen sagen einfach nein, 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 nein. Was passiert ist, die Demokratische Partei hat genau deswegen, obwohl sie einen guten Kampf hingelegt hatten bei der Verteidigung der Sozialversicherung, haben nicht dieselbe Mobilisierung gemacht zum Schutz der Automobilindustrie. Und ich meine wirklich nicht die Industrie zur Herstellung von Automobilen, das ist eine falsche Vorstellung, sondern diesen wichtigen Teil unserer produktiven Wirtschaft. Und als diese Entscheidung gefällt war, die Automobilindustrie eben einfach abstürzen zu lassen, und das ist eine Entscheidung, die gefällt worden ist, auf den höchsten Ebenen der republikanischen und demokratischen Partei. Wir lassen die Autoindustrie und alles, was da dran hängt, einfach absacken. Und seitdem ging es nur noch abwärts. Dieser letzte Teil der Automobilindustrie, die tatsächlich Amerika gehörte und von uns hier in Gang gehalten wurde, ist zerstört. Der Staat Michigan zum Beispiel oder Ohio, das sind fast Mondlandschaften geworden. Überall herrscht diese Art von Verzweiflung und gleichzeitig geht der Krieg weiter. Ja, und man will ihn ja auch noch ausweiten in Iran und andere Gebiete. Ja, und immer dieselbe Sache im Hintergrund. Der 11. September, Cheneys Freunde in London, im British Aerospace, und natürlich dem saudi-arabischen Element in diesem Deal. Die stehen dahinter. Und viele in den USA in hohen Positionen wissen das. Aber sie haben Angst, darüber zu reden. Ich sage es. Ich habe mich mit vielen darüber unterhalten, privat. Aber ich sage es hier öffentlich. Wenn man diese Erpressung nicht aufgibt, die dafür sorgt, dass Cheney geschützt wird, dann haben wir bald keine Nation mehr. Aber ein wichtiger Punkt ist, der US-Dollar ist dabei zu kollabieren. Und das ist sogar schlimmer, als es aussieht, denn hier werden Anlagen einfach getürkt. Goldman Sachs. Und andere machen diese Art von Deals. Das ist ein totaler Schwindel. Es gibt kein Wachstum, es gibt keine Erholung in der Wirtschaft, es gibt keinen Aufschwung, nichts. Das ist alles Quatsch. Das ist was, was Leute zu glauben wünschen.
Ja.
Aber jetzt nochmal zur Demokratischen Partei. Die republikanischen Kandidaten sind ein Witz. Die wollen gar nicht ernsthaft sein. Aber schauen wir uns doch mal die Demokraten an. Die sind ja wirklich ein Witz.
Dick Cheney has the leadership of the Democratic Party is held in the highest contempt.
Die Führung der Demokratischen Partei wird von den demokratischen Wählern in den USA verachtet. Und es liegt daran, dass die Leute eben überhaupt keine Führung zeigen. Hillary Clinton hat sich einige Male geäußert, dass sie darüber sehr ärgerlich ist, aber sie hat überhaupt kein Programm, keine Lösung und nichts zu sagen zu dieser Sache. Keiner der Kandidaten hat irgendein Programm, was hier reinpasst. Und die Führung der Demokratischen Partei, zum Beispiel Harry Reid im Senat oder Nancy Pelosi im Repräsentantenhaus, sie werden den demokratischen gewählten Abgeordneten nicht erlauben, irgendwas zu tun. Zum Beispiel mit dem Beginn der Wahl 2000. Bevor also die Ausschüsse gebildet wurden. Damals hatte ich sozusagen eine Zusammenfassung veröffentlicht, dessen, was also was da so vorkommt bei diesen führenden demokratischen Kandidaten. Und zum Beispiel habe ich auch geschrieben, dass viele annehmen, dass Howard Dean sich auch um das Amt bewerben würde. Und ich habe gesagt, der ist überhaupt keine Alternative und keine Chance. Der wird sich selbst in die Luft jagen.
Ja.
Und das hat er getan. Und man kennt ihn bis heute unter dem Namen Howard Scream, der Brüller. Und Howard Dean war ein Schlüsselteil, als es darum ging, die demokratische Kampagne zu ruinieren. Er war derjenige, der das ganze Geld rumgeschoben hatte, um eine ernsthafte Kampagne auf Seiten der Demokraten zu machen. Und er hat das Geld ausgegeben für seine eigenen speziellen Projekte, für den Aufbau der Bürokratie. Das heißt also, die Kandidaten der Demokraten hatten nicht mal das Geld, um ihre Kampagnen richtig durchführen zu können, 2006. Ja. Da hat man dann das Resultat gesehen. Und er wurde zum Chef der Demokratischen Partei gemacht. Und er hat einige Qualitäten, die sind noch schlimmer als sein mieses Temperament. Also es gibt da so eine Cartoon-Reihe aus den 30er Jahren. Da ging es um einen ganz ähnlichen Charakter. Nun, wo stehen wir jetzt? Jetzt gerade sind wir wirklich am letzten Zipfel des Endes der Zivilisation, wie wir sie bisher gekannt haben. Das jetzt noch bestehende System ist absolut bankrott. Und ich werde die Gründe dafür hier erklären, warum man kein bestimmtes Datum dafür vorhersagen kann, was so wirtschaftliche Prozesse angeht. Wirtschaftliche Prozesse sind ja Reflexionen von Willenskräften in Institutionen. Das heißt, die operieren nicht auf der Basis so kartesischer Projektionen, wo man also eine Kugel abschießt und man sieht also eine gewisse Geschwindigkeit und kann also einen Punkt vorhersagen, an dem dieses Ding wieder auf den Boden kommt. Im Leben und vor allen Dingen in der Wirtschaft, bei Wirtschaftsprozessen funktioniert das nicht so. Wirtschaftliche Prozesse sind nicht statistischer Natur, sondern dynamischer Natur. Und zwar genauso, wie das mit dem Wort Dynamis bei den antiken Griechen gemeint war, bei den Pythagoreern und in der modernen Wissenschaft Leibniz' Begriff von Dynamik. Wir operieren also in einer Wirtschaft, die nach Regeln funktioniert, die von den Menschen entdeckt worden sind und die damit auch zum integralen Teil dessen werden oder der Art werden, wie die Gesellschaft funktioniert. Und der freie Wille arbeitet auf allen Ebenen. Ja, es gibt den individuellen Willen, es gibt Institutionen und so weiter. Aber es sind in gewisse Regeln, die von der Gesellschaft angenommen werden und wenigstens zeitweise repräsentieren diese Arten von Gesetzen das, was in einer Gesellschaft passiert. Das heißt, innerhalb dieser Regeln haben Individuen und Institutionen die Wahl, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Ja, man kann also die Art und Weise, wie Konsequenzen sich zeigen, auch verändern. Man kann sich, man kann durch den menschlichen Willen auch, sagen wir, das Timing ändern, also wann bestimmte Dinge und wie sie passieren. Aber man kann nicht die Richtungen verändern, die durch die zugrunde liegenden Regeln des Systems bereits gesetzt sind. Und in Begriffen von Dynamik ist dieses Welt-, Finanz- und monetäre System völlig erledigt. Das ist jetzt bereits so gut wie tot oder eigentlich schlimmer als tot. Jetzt schon. Es gibt keine Möglichkeit, dass sich dieses Ding aus eigenem Willen wieder erholt oder irgendwie noch ein erheblich verlängertes Leben haben wird. Ja? Unter einer Diktatur allerdings wird man das noch eine Weile hinausdrücken können. Aber so wie die Sachen jetzt aussehen, wird das nicht gehen. Die einzige Ausnahme sind ausgewaltete Kriegsführung und Diktatur. Dann würde man das hinauszögern können. Aber auf die Art und Weise, wie es jetzt existiert, gibt es nichts, was in diesem System getan werden kann, um den Kollaps des Systems zu verhindern. Ja, jemand kann das Datum ändern, an dem der Kollaps tatsächlich passiert, aber die Unausweichlichkeit dieses Kollapses ist bereits in das gesamte System mit eingebaut. Aber man kann das System verändern. Die USA haben ja einiges an Erfahrung mit so Systemen. Das System, was die USA repräsentieren, war völlig neu, als es in Existenz kam. Es gab nichts Vergleichbares in Europa im 18., 19. Jahrhundert und hat auch im 20. Jahrhundert nicht in Europa existiert. Wir hier sind eine ganz einzigartige Form von Regierung. Das europäische System und Systeme generell, die so auf der Welt existieren, sind oligarchische Systeme. Es gibt also eine Oberschicht, eine Oberklasse, die die herrschende Schicht ist. Und das ist typisch für so parlamentarische Systeme. Denn parlamentarische Systeme sind eigentlich Systeme von Tyrannei. Ja? Es gibt ein Parlament, gewisse gewählte offizielle Vertreter, die gewisse Entscheidungen treffen sollen. Aber in dem Moment, wo das Parlament Entscheidungen trifft, die etwa gegen die führende Macht sind, gerät das Parlament in eine Krise und funktioniert nicht mehr. Unser Verfassungssystem ist absolut überlegen jedem anderen auf diesem Planeten. Das heißt, wenn wir es benutzen, wenn man unserer Verfassung folgt. Denn unsere Verfassung basiert auf gewissen Prinzipien, die von der Präambel unserer Bundesverfassung ausgehen. Und unser Regierungssystem ist auch kein monetäres System, sondern ein Kreditsystem. Ja? Man lese doch mal die Verfassung. Wie wird Geld mit unserer Verfassung gesetzmäßig geschaffen? Nun, ein Gesetzesvorschlag wird im Repräsentantenhaus vorgelegt und dieser Gesetzesvorschlag autorisiert das Finanzministerium und damit eigentlich den Präsidenten, Kredit zu schaffen. Das ist öffentlicher Kredit. Und dieser Kredit wird dann geschaffen mit der Entscheidung dieser Regierung. Und diese Kredite können dann benutzt werden für öffentliche Investitionen. Zum Beispiel, wenn öffentliche Infrastruktur gebaut wird, Dämme, also Staudämme, oder bestimmte Arten auch von privaten Projekten. Und natürlich dasselbe gilt für die Kriegsführung. Wir regulieren unsere Währung, genauso wie wir das unter Franklin Roosevelts Führung gemacht haben. Und zwar so, dass wir zwischen Nationen feste Wechselkurse haben. In diesem Sinne sind wir völlig einzigartig. Jeder Teil Europas, und man vergesse erstmal Russland und Osteuropa, aber die zentral-, also mitteleuropäischen Staaten sind oligarchische Systeme, in denen es eine höhere Macht als Regierungen gibt. Und diese höhere Macht sind die Zentralbanken oder das Zentralbankwesen. Das sind private Zentralbanken. Das sind private Kreditinstitutionen. Und das nimmt die Form eines monetären Systems an und das kontrolliert die Regierungen. Im Grunde leben wir in einem britischen Imperium. Die Welt wird durch ein Geldsystem regiert. Dieses Geldsystem wird von Banken kontrolliert oder ähnlichen Finanzinstitutionen. Regierungen unter den Freihandelsbedingungen ist es nicht erlaubt, in dieses System zu intervenieren. Das heißt, man lebt unter der Diktatur internationaler Finanz. Und die Alternative dazu, die von den Oligarchen gehasst wird, heißt Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt organisierte also eine Wiederbelebung des amerikanischen Systems von öffentlichen Krediten versus private Kredite, private Geldmacht.
The present system, as long as we try to operate according to the rules,
und was das gegenwärtige System angeht, solange wir innerhalb dieses Systems monetaristischer Regeln operieren, sind die USA wirklich zum Untergang verdammt. Und da kann Howard Dean schreien, so viel er will, das wird passieren. Es gibt keine Hoffnung für eine lange fortgesetzte Zukunft der USA innerhalb dieses Systems. Jedoch, mit unserer Verfassung und mit einem Präsidenten und der Unterstützung des Kongresses, die ihn dabei unterstützt und wirklich unterstützt, kann das reorganisiert werden. Und zwar genau so, wie das die Gesetzgebung, die ich vorschlage, aussagt. Und ich sage es nochmal, man kann dieses System nicht reformieren.
Ja.
Es gibt überhaupt keine Möglichkeit, um eine globale Katastrophe herumzukommen, solange man versucht, nur an diesem System herumzudoktern. Aber mit unserer Verfassung kann die Bundesregierung der USA agieren, um eine Brandmauer zu errichten, mit der wir zum Beispiel Hypotheken und Banken schützen. Und damit meine ich legitime Banken, reguläre Banken. Und wir können sie also auf diese Art und Weise genauso schützen, wie die Prozedur, die man als Bankrott kennt. Das heißt, kein Haushalt wird aus dem Haus geworfen. Das wird später geklärt. Keine Bank wird dicht gemacht. Keine Bank, die also eine reguläre Bank ist. Und wir entscheiden jetzt, was in der Zukunft bezahlt werden wird. Wir werden zum Beispiel keine Spielschulden bezahlen. Und das meiste, was in der Welt so herumfliegt an Geldanlagen und so weiter, sind Spielschulden. Das ist die reine Spekulation von Spekulanten, die Glücksspiele und Wetten betreiben. Und wir erlauben sowas nicht. Aber was ist mit meinen Schulden? Ich habe diesen Schuldschein. Man schuldet mir. Nein. Das sind Spielschulden, wird nicht bezahlt. Tut mir leid. So wie George Bush das eben sagte, fälschlicherweise, über die Sozialversicherung. Das seien einfach nur Schuldscheinchen. Aber eigentlich sind es die Wettschulden. Ja, das sind IOUs, also Schuldscheine. Und ich glaube nicht, dass die bezahlt werden können. Das heißt, mit der Autorität der Regierung kann ein neues System geschaffen werden. In unserem Fall, bei unserer Republik, wäre das System, das geschaffen werden müsste, die Rückkehr zu etwas, was in unserer Verfassung sowieso schon vorgeschrieben ist. Und das, was Franklin Roosevelt tat, ist im Grunde dafür genau typisch. Als er die USA aus der schlimmsten Depression heraus gerettet hat, die wir bis dahin erlebt hatten. Das heißt, wessen es hier bedarf, ist etwas, was die meisten Leute schon verstehen können. Die meisten bundesstaatlichen Ebenen in den USA, in den Parlamenten der einzelnen Bundesstaaten, also in den Repräsentantenhäusern, bei den Abgeordneten in den einzelnen Staaten, findet man durchaus eine ganze Menge Vernunft. Ja? Und Leute, die das verstehen. Aber in der Bundespolitik, bei Leuten wie Pelosi, wie Reid und so weiter, die Führung sind im Repräsentantenhaus und im Senat, sie blockieren das. Total korrupt. Das Zentrum des Weltfinanzsystems heute ist die City of London. Es handelt sich hier nicht um die britische Monarchie als solche. Die britische Monarchie ist, naja, es ist halt eine besondere Institution. Aber das kontrollierende System, was in der City of London zu finden ist, ist ein venezianisch, also ein System ähnlich wie Venedig. Das also eine Art Kollektivkraft benutzt und Regierungen benutzt, um Bevölkerung dazu zu bringen, sich ihrem Willen zu beugen. Das ist eine Form von Imperium. Das sind die Wucherer der Welt. Das ist dasselbe, was in Großbritannien entstanden ist ab Februar 1763. Und wir haben hier das Prinzip souveräner Regierung etabliert. Und souveräne Regierungen haben die höchste Autorität. Und wenn wir sagen, wir stecken dieses System in eine Bankrottreorganisation, dann wird das gemacht. Und zwar so, dass die Gesellschaft weitergehen kann, ohne dass sie irgendwo stehen bleibt. Niemand fliegt aus seinem Haus. Keine reguläre Bank wird geschlossen. Wir ergreifen andere Schritte, ähnlicher Art, um sicherzustellen, dass das, was heute gut ist, weiter fortgesetzt werden kann. Und wir bauen darauf auf, um neue Dinge einzuführen, die uns wieder auf den Weg der Erholung bringen. Und wie ich ja sagte, wir müssen das Ding durch den Kongress bringen, diese Gesetzgebung, und dann tun, was wir 2005 und 2006 hätten tun sollen. Nämlich die Kapazität, die durch die Automobilindustrie in den USA repräsentiert wird. Also US-Firmen. Dieses Potenzial muss genutzt werden. Und hier handelt es sich hauptsächlich um Maschinenbaukapazitäten. Ja. Einige sind natürlich inzwischen geschlossen, aber die stehen da noch. Und die Leute, die da gearbeitet haben, leben noch und existieren und sind noch da. Denn in dieser Automobilindustrie gab es ja eine dazugehörige Arbeitskraft. Ja. Und die muss man wieder in die Produktion reinbringen, um eben hinzukriegen, was der Maschinenbausektor eigentlich am besten kann. Das heißt, wir müssen also diese Überbleibsel dieses Maschinenbausektors benutzen mit Regierungsfinanzierung, um ein Wiederaufbauprogramm in Gang zu bringen. Ja, wir müssen Kernkraftwerke bauen, und zwar schnell und eine ganze Menge. Ja, und genauso unsere Wassersysteme, Wassertransport und so weiter. Ein bundesweites Schienennetz und Bahnsystem in den USA muss schnell wieder aufgebaut werden. Und wir nehmen diese Projekte, die mit der Regierung zusammenhängen, um auch den privaten Sektor in der Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Und zwar ganz genau so, wie wir das jetzt demonstrieren mit dem Gesetz zum Schutz von Eigenheimbesitzern und Banken. Wir errichten eine Brandmauer von Verfassungsrecht und schützen damit das, was wesentlich ist, um die Gesellschaft am Laufen zu halten. Indem wir also die Dinge, die tagtäglich funktionieren müssen, schützen, und zwar schützen vor gewissen Ansprüchen und Forderungen, die ganz woanders herkommen. Wir werden das Volk und die Nation der USA verteidigen. Und wir werden andere Nationen auffordern und ermutigen, uns zu unterstützen. Wir werden das britische Empire dicht machen. Denn so wie ich es beschrieben habe, liegt dort die Quelle für den 11. September. Und das werden wir dicht machen. Zum Beispiel der Fall jetzt mit Israel. Es ist ein bisschen komplizierter, als es auf der Oberfläche scheint. Aber jeder geistig gesunde Israeli, und da gibt es ja einige, will Frieden. Denen ist völlig klar, dass Israel unter den gegenwärtigen Voraussetzungen keine Zukunft hat. Jeder geistig klare Israeli weiß, dass es einen permanenten Frieden zwischen Juden und Palästinensern geben muss. Oder Israelis und Palästinensern. Und der Präsident, der gegenwärtige Präsident von Israel, den ich sehr gut kenne, hat auch genau das gesagt. Und ich glaube ihm mit dem, was er sagt, und er hatte diese Idee seit langer Zeit. Und für mich, wie auch für viele Palästinenser, ist er ein akzeptabler Partner, ein respektabler Partner für diese Art von Diskussionen. Ja, dann bedarf es einer Zwei-Staaten-Lösung für Palästinenser und Israelis. Und sie werden ihre Hauptstädte haben in Jerusalem. Also Jerusalem wird Hauptstadt für zwei Staaten. Und man tut es so, dass man zuallererst sich an Syrien wendet und ein Friedensabkommen schließt. Es ist ja eigentlich alles vorbereitet. Man kann einfach hingehen und diese Art von Vereinbarung schaffen. Man kann es nicht diktieren den Syrern, aber man wird das schaffen. Und das schließt damit die letzte unsichere Grenze Israels. Oder sichert die letzte unsichere Grenze. Ja. Und dann benutzt man was? Kernenergie. Denn das große Problem in dieser Gegend ist Wasser. Es gibt nicht genug Wasser. Ja. Woher kriegt man Wasser? Mit Kernenergie. Durch Meerwasserentsalzung mit Kernenergie. Man kann also jetzt in einer Region, die ziemlich übel dran ist, wegen Wassermangel, und die jetzt in einem Frieden existiert, ja, wo die beteiligten Parteien und Staaten diesen Frieden schaffen, dann kann man sich auch dieser Wasserprobleme annehmen. Ja, Israel ist natürlich jetzt momentan nicht so enthusiastisch, sich an Syrien zu wenden. Aber Peres hat gesagt, er würde das machen. Und alles, was er bis jetzt gesagt und gezeigt hat, weist darauf hin, dass er das auch ernst meint. Und wenn wir das also hinbekommen, dann können wir eigentlich sehr schnell Erfolg haben, weltweit, um Dinge wieder gerade zu rücken und die Welt so wieder aufzubauen, wie Franklin Roosevelt das vor seinem Tod beabsichtigte. Zum Beispiel mit der Idee der Schaffung der Vereinten Nationen, mit der Idee der Eliminierung von, also Beendigung von Kolonialismus und so weiter. Die Truman-Regierung hat das alles sofort umgekippt und rückgängig gemacht. Aber heute brauchen wir dieselbe Art und Weise des Denkens, des Herangehens an diese Krise. Und zwar angesichts eines unmittelbaren und eigentlich unaufhaltsamen Kollapses dieses Systems. Entscheiden wir uns, das zu tun, und nutzen wir die Methode, die ich hier angedeutet habe, dann können wir das alles verändern. Wir werden die Macht dieses britischen Imperiums brechen können. Des Imperiums, das uns den 11. September gegeben hat.
Thank you, Lynn. Okay.
Danke, Lynn. Also wie wir das normalerweise machen während dieser Webcast-Veranstaltungen. Ich habe eine ganze Reihe von Fragen, die also gekommen sind, während Lynn sprach, über das Internet. Wenn Leute hier in dem Publikum Fragen haben, dann bitte ich darum, dass die aufgeschrieben werden. Kisha hat hier kleine Karteikarten, wenn Sie das brauchen. Schreiben Sie bitte Ihren Namen und Ihre Zugehörigkeit auf. Wenn Sie Ihre Frage selber stellen wollen, dann schreiben Sie mir einfach etwa so das Themengebiet auf. Ich werde Sie dann aufrufen. Wenn Sie wollen, dass ich die Frage vorlese, dann müssen Sie die auch aufschreiben. Und ich werde wahrscheinlich hin und her gehen. Ich habe wie immer eine ganze Menge institutioneller Fragen, die hier hereingekommen sind. Und ich werde denen natürlich auch erstmal den Vorrang geben, aber ich werde versuchen, trotzdem alle Fragen zu berücksichtigen. Also Lynn, es sind wirklich sehr viele Fragen, die hereinkamen, und zwar spezifisch betreffs dieser Gesetzgebung zum Schutz von Banken und Eigenheimbesitzern. Und es sind im Grunde genommen hier so fünf grundsätzliche Fragen, die etwa so zusammenfassen, was Leute so gefragt haben. Die erste kommt von jemand aus Pennsylvania, der sagt, dass er versucht hat, seinen Kongressabgeordneten dazu zu bringen, dieses Gesetz zu unterstützen, aber dass der Stab dieses Abgeordneten ihm sagte, dass der Kongressabgeordnete glaubt, das Gesetz sei voll von völlig unpraktischen Dingen. Und er sagte nicht nur, dass er das selber nicht unterstützen würde, sondern er würde auch die State Legislators anrufen oder kontaktieren, um die eben dazu zu kriegen, ihre Unterstützung für das Gesetz zurückzuziehen.
Und
das sind also, ich werde die Fragen jetzt einfach auch noch durchgehen, eine nach der anderen. Das sind, wie gesagt, fünf. Hier also weiter. Hellerouche, wenn Sie alle Rauswürfe oder wenn Sie das alles stoppen würden, dann wie kriegen Sie das eigentlich hin, dass die Leute dann ihre Hypotheken überhaupt noch weiter finanzieren und nicht einfach nur frei in ihren Häusern davon wohnen?
What a swindle.
Was für ein Schwindel.
What a phony question.
Was für eine falsche Frage. Ich habe das ja sehr, sehr klar gemacht und selbst ein Idiot im Kongress kann das verstehen, ist, dass die Art und Weise, wie wir damit umgehen, ist, dass wenn ein Grundstück oder ein Haus in die Zwangsräumung oder Zwangsversteigerung hineingegangen ist, dann wird sozusagen unter dem Gesetz ganz klar gehandhabt. Hat dieser Idiot überhaupt verstanden, was ich gesagt habe, vorher das kritisiert, was ich gesagt habe? Ich habe gesagt, anstatt dass die entsprechenden Hypothekenzahlungen gezahlt werden, wird es eine Abmachung geben, in der der Bewohner sozusagen eine monatliche Zahlung macht, die so etwas wie einer Miete klarkommt, sodass also den Banken nach wie vor Kapital zufließt. Das Ziel dieser Geschichte ist, dafür zu sorgen, dass die Bewohner in ihren Häusern bleiben können. Und dass anstatt der Zwangsräumungen, die unmittelbar bevorstehen, wenn wir das nicht durchsetzen, dann werden wir die USA sozusagen im Kongress in einen Abfluss fließen sehen. Jeder, der dieser Gesetzgebung entgegensteht, kann im Grunde genommen als kriminell bezeichnet werden. Ich denke, das war ein gutes Aufwärmen. Ein weiteres Büro im Kongress sagte, Ihr Gesetz sagte, dass die Banken geschützt werden müssen, bis die Eigentumspreise wieder gesunken sind auf faire Preise. Würde das nicht heißen, dass die Hypotheken viel, viel größer sind als die zugrunde liegenden Eigentumswerte? Das heißt, dass die Leute enormes negatives Kapital hätten. Oder sagen Sie, dass man die Hypothekenwerte auch anpassen sollte? Und wäre das nicht eine Enteignung?
Naja, wie soll man die Banken enteignen, wenn die einfach verschwinden? Also erstmal, was getan werden muss, ist, dass dieser nationale Schwindel von Überbewertungen von Hypotheken beendet wird. Und wir werden einfach sagen, wir werden rechtliche Schritte finden mit dem Kongress, mit der Regierung zusammen und mit den Gesetzen und wir werden rausfinden, was ein Schwindel ist und was nicht. Und jeder Betrag, der also zu groß ist für eine gewisse Hypothek und damit einen Betrug darstellt, wird einfach weggestrichen.
In that way we will keep
the local bank in existence.
Aber auf diese Art und Weise werden wir die lokale Bank am Leben erhalten. Und dieses ganze Papier, was Geldwetten und Glücksspiel und so weiter repräsentiert, das wird alles erstmal in den Mülleimer geschmissen. Und die Dinge, die bezahlt werden müssen, werden bezahlt. Aber das braucht einen Schutz. Und das bedeutet, dass wir uns verpflichten, mehr Leute wieder an Arbeit zu bringen. Aber da rede ich jetzt nicht über Bankangestellte oder Stockbroker, ja, Aktienhändler. Und ich glaube, dieser Fehler wird gerade durch die Märkte selbst korrigiert. Man wird die Wege also mit Aktienhändlern gepflastert sehen.
Ja.
Für die gibt's keine. Wir brauchen die nicht. Wir brauchen diese Typen nicht. Die Zeiten, als es eine wirkliche Wirtschaft gab, geht zurück auf die Zeit vor der Ermordung Kennedys. Wir haben überhaupt keine richtige Wirtschaft gehabt seitdem. Man schaut sich doch mal an, was passiert ist. Ja, es ist ein Haufen Dreck in der Wirtschaft versprüht worden. Ich habe in den 50er Jahren schon darüber geschrieben. Ich habe vor der Rezession 57 gewarnt. Ich hatte recht damals. Und ich habe auch heute recht. Und die anderen hatten halt nicht recht damals.
Ja.
Kennedy hat ja die eigentliche Wirtschaft aufrechterhalten und dann ist er umgebracht worden.
Ja.
Die USA sind durch Betrug und durch Lügen die Golf von Tonkin-Resolution in den Krieg geführt worden. Ja, es war ein langer Krieg, wie der Peloponnesische Krieg. Das ging los mit Indochina von 64 bis
1972.
Ende der 70er geht es wieder los in Form des Krieges in Afghanistan. Und immer mehr Kriege. Wir haben den 11. September benutzt, um weitere Kriege in Gang zu bringen. Wir haben unsere Gesellschaft zerstört. Und wir müssen langsam mitkriegen, dass Wert nicht dadurch erzeugt wird, dass Leute irgendwelche Papiere unterschreiben, sondern dass Wohlstand und Werte physische Fragen sind, die physischen Bedingungen angehen, unter denen Leute leben. Gesundheit, Lebensstandard und so weiter. Heute haben wir eine totale Schwindelwirtschaft. Wir zahlen unsere eigenen Schulden nicht mehr. Was glauben Sie denn, was wir der Welt schulden, finanziell gesehen? Wir produzieren nicht mal mehr unsere eigene Nahrung. Wir stehlen sie von anderen Ländern. Wir kaufen sie zu den niedrigstmöglichen Preisen und dann bezahlen wir nicht mehr für das, was wir gekauft haben. Haben Sie sich diese Zahlen neuerdings mal angeschaut in der letzten Zeit? Das ist ein Riesenschwindel, der hier passiert. Wir betrügen die Welt. Und was ich vorschlage, ist, dass wir wieder zu einer produktiven Gesellschaft werden, wo wir Werte produzieren, wo wir physischen Wohlstand herstellen, Ausbildung, Gesundheitsversorgung und so weiter. All die Dinge, die die Macht des Menschen physisch pro Quadratkilometer und pro Kopf über das Universum vergrößern. Wir haben das mal getan. Und jetzt heißt es für uns einfach, nun, wir sind in einer Depression und wenn man in der Depression ist, dann ist man normalerweise bankrott. Und die USA sind bankrott. Das ganze System ist bankrott. Ja? Warum sind wir bankrott? Weil wir ein Missmanagement betrieben haben.
Ja?
Aber der Manager, der geschwindelt hat,
ja,
versagt hat, und dieser Versager, der jetzt hier herumrennt und uns sagt, wie wir die Wirtschaft regeln sollen, Idiotie ist das. Nein, wir brauchen solide Banken. Wir müssen diesen Banken die Chance geben, wieder auf ihre Füße zu kommen als solide, gut funktionierende Banken. Wir brauchen gut funktionierende Gemeinden, gut funktionierende Landwirtschaft und so weiter. Aber wir müssen all diesen Dingen Zeit geben, um wieder auf die Hinterbeine zu kommen. Zeit geben, um das wieder aufzubauen, was wir in den letzten Jahrzehnten zerstört haben. Das heißt, wir müssen ihnen Zeit geben. Das sind Menschen. die Gesellschaft existiert für den Menschen und andere Fragen existieren da einfach nicht. Wir sind keine Geldwirtschaft, wir sind keine Kredithaiwirtschaft. Oder wenigstens sollten wir es nicht sein. Das heißt, diese ganzen Sachen werden eingefroren. Aber die Funktion von Banken und so weiter wird aufrechterhalten. Wir behalten Leute in ihren Häusern, weil sie irgendwo wohnen müssen. Das muss sein. Wir werden der Gesellschaft eine Chance geben, wieder auf die Füße kommen zu können. Wenn man das nicht macht, wenn man da sich weigert, dann schickt man die Gesellschaft zur Hölle und dann ist man selber dran schuld.
Okay, Lynn, another question from the banking committee.
Also noch eine Frage von dem Bankenausschuss. Hier heißt es, Herr LaRouche, Ihr Vorschlag würde im Grunde genommen Billionen von Dollar von Anlagen von Banken in sogenannten hypothekengesicherten Anlagen zerstören. Viele Rentenfonds und so weiter haben ja da investiert. Und das scheint mir nicht nur ein Desaster für die Banken zu sein, sondern auch für die Pensionsfonds. Wie auch immer, ich sehe und erkenne, dass Sie für eine Art Schutz sich einsetzen, der also durch diese neue Bundeseinrichtung gewährleistet werden soll, von der Sie sprechen. Welche Art von Schutz meinen Sie denn spezifisch? Meinen Sie, dass die Regierung diesen Banken Geld geben würde, wenn sie also in Schwierigkeiten sind?
Die Regierung macht zwei Dinge. Zum Ersten garantiert die Bank, die Regierung, dass die Bank weiter funktionieren kann. Denn die größte Katastrophe ist, wenn die Banken anfangen zusammenzubrechen. Wie soll denn eine Regierung, eine Wirtschaft funktionieren, in der die Sparkassen und die normalen Banken gar nicht mehr arbeiten können? Denke mal daran. Sind Sie bereit, eine Maßnahme zu ergreifen, die diesen Institutionen die Hilfe verweigert? Das wollen Sie mit Ihrem Gewissen vereinbaren? Was jetzt die Rentenfonds betrifft, wenn jemand eine Spielschuld hat, dann ist meiner Ansicht Pech. Pech, mein Freund. Du hast Glücksspiel betrieben, aber viel von dem, was heute so als Kapital bezeichnet wird, ist durch Glücksspiel geschaffen worden. Aber Glücksspiel ist sittenwidrig. Ja, deswegen sollten wir da eine Sittensteuer drauf erheben. Nein, der Punkt ist, die Renten, ja, ein Mensch hat für eine Firma gearbeitet, sind also entweder und haben sozusagen dadurch auch einem Rentenfonds beigetragen, das war Teil ihres Lohnes. Daher schuldet man ihnen ihre Rente. Wenn Sie aber jetzt ankommen und sagen, ja, wir machen diesen Fonds zu oder diesen Rentenfonds zu, wer wird denn das Leid haben? Doch nicht der Rentenfonds, ne? Oder der Leiter des Rentenfonds, die dann mit großen Abfindungen irgendwie aussteigen. Sondern die durchschnittliche Person wird darunter zu leiden haben. Und es ist im Interesse der Gesellschaft, dass die Leute ihre Renten bekommen. Unsere Gesellschaft sollte auf Menschlichkeit begründen, auf sozialer Stabilität, auf dem Wohlbefinden zukünftiger Generationen. Denkt doch dran, ihr werdet alle sterben. Was, seid ihr Affen? Dass ihr stirbt und dann kommt eine neue Gattung von Affen daher? Ja. Was ist denn der Zweck dieser Organisation, die wir menschliche Gesellschaft nennen? Hat das menschliche Leben keinen Zweck, keinen Sinn? Ist dieser Zweck nicht ausgedrückt in dem Beitrag, den man leistet für zukünftige Generationen? Wir werfen doch die Leute nicht auf den Elefantenfriedhof, nur weil sie alt geworden sind. Ja. Wir müssen uns hingeben, der Zukunft, um diese Fragen zu kümmern. Das schulden wir. Was für Stinktiere sind wir denn? Wenn wir sagen, ah.
You gotta take this guy, this investor.
Ah, wir müssen diesen Investor, irgendein Las Vegas-artiger Schwindler, Ja, so ein Glücksspieler. Oh, was ist denn mit der Gerechtigkeit für den Investor? Was ist denn mit dem Volk? Hat das Volk dieses Landes eine Mitsprache gehabt in der Fehlleitung, in der Falschmanagement dieser Wirtschaft? Sollen wir die Mitglieder des Kongresses verantwortlich machen dafür?
Ne?
Die Leute alle sozusagen rechtlich belangen dafür? Oder werden wir sagen, wir haben eine moralische Verantwortung für eine ordentliche Verwaltung und eine ordentliche Entwicklung der Gesellschaft? Und was wir machen, ist gerecht. Es geht um Gerechtigkeit für die gegenwärtig lebenden Menschen und zum Wohle der Zukünftigen. Und was ich heute sehe, was ich auch vor kurzem schon gesehen hatte, als sie die Autoindustrie dicht gemacht haben, dann wer hat das gemacht? Diese großen Schwindler, diese Spekulatoren, Spekulanten, die sich die großen Abfindungen auszahlen lassen. Hedgefonds. Was wir machen sollten, ist, die Ersten, die gehen, sind Hedgefonds. Die kriegen nichts. Und wenn sie was haben, dann nehmen wir es ihnen weg. Das ist ein Schwindel, das ist Glücksspiel, das ist Betrug. Aber wir müssen die Bevölkerung schützen und die zukünftigen Generationen schützen, unsere Nation schützen. Und manche sagen, nein. Dann sage ich, die sind unmoralisch. Und wenn wir ihnen folgen, gehen wir alle zur Hölle. Hey Linda, diese Frage ist von einem hochrangigen Mitarbeiter im Kongress, die du ziemlich gut kennst. Sie sagt, Lynn, bitte erkläre, warum du denkst, dass keine der Gesetzesvorschläge, die bisher im Kongress eingebracht wurden, diese Hypothekenkrise auf eine ordentliche Art und Weise ansprechen. Ich kann mir vorstellen, dass du sie nicht ausreichend siehst, aber dass sie ein Schritt in die richtige Richtung sind. Aber du scheinst zu denken, dass sie die Dinge schlimmer machen. Warum?
Nun, jedes Mal, wenn eine Bank in den USA mithilft, die Bank Northern Rock in Großbritannien über Wasser zu halten, was tut man da? Nun, man wirft Anlagen von US-Institutionen, die jetzt schon gefährdet sind, die eigenen Banken, man opfert sie auf, um wertlose Investitionen aufrechtzuerhalten, wo man 10 Cent von einem Dollar überhaupt noch übrig behält. Die Leute, die Northern Rock übernehmen, die zahlen 10% für des Wertes der Bank. Wir sollen diese Bank über Wasser halten mit 100% ihres Wertes. Wir werden hier ausgeraubt. Warum sollen wir gutes Geld diesen Sachen überhaupt hinterherwerfen? Warum sollten wir uns hier ausrauben lassen? Diese Institutionen sollen durch ein Bankrottverfahren geführt werden. Wollen wir etwa die Leute aus ihren Häusern rauswerfen? Nee, ihr fliegt raus. Die Leute in ihren Haushalten sind wertvoller für uns als diese Spekulanten. Ich sehe das ganz genau. Das Problem mit diesen Leuten im Kongress ist, sie haben keinen Mumm. Die sind Feiglinge. Und die Leute in den USA wissen das. Ich habe derzeit mit zwei politischen Ebenen zu tun. Das eine ist die Bundespolitik. Typisch so für den Kongress der USA. Die haben ungefähr die moralische Ebene von Dick Cheney. Und die Leute wissen das. Die amerikanische Bevölkerung sieht den US-Kongress etwa so wertvoll an wie Dick Cheney. Und das ist eine Veränderung, die allein im letzten Jahr stattgefunden hat. Und eine Veränderung, die deswegen passiert ist, wegen genau der Argumente, die ich jetzt höre als Einwände gegen meine vorgeschlagene Reform. kümmert man sich dann aber auf einmal mal um den um die bundesstaatlich, also die Bundesländer der USA. Da gibt's etwa drei Gruppen, die 18 bis 35-Jährigen etwa, also man würde sagen 18 bis 25 und dann 25 bis 35. Ja, dann gibt es eine, die etwas jüngere Generation von 35 bis 50, also die, die In-Betweeners. Ja. Und dann etwa so die Ebene von 50 bis 65, ja, die Babyboomer. Hauptsächlich sind die zwischen 45 und 58 geboren worden, ne, die 68er. Ne, erinnert ihr euch? Ne, Pot? Ja, die Kiffergeneration?
The guys, they were on the streets in 68. What did they do?
Die Typen, ja, die damals auf der Straße waren, 68. Könnt ihr euch erinnern, was sie gemacht haben? Ja, die haben ihre Klamotten ausgezogen, haben sich neue Sexualorgane wachsen lassen. Ja, haben alle möglichen Drogen ausprobiert, haben Häuser niedergebrannt und Schulen und so weiter. Und sie sind jetzt die respektablen Bürger, die sich Mitglieder des Repräsentantenhauses und des Senates der USA nennen. Also was man hier sieht, ist Verachtung, die diesen Kongressmitgliedern gegenüber empfunden wird, inklusive Demokraten. Nancy Pelosi hat nicht besonders viele Verehrer unter der Bürgerschaft. Und auch nicht im Kongress, aber die unterwerfen sich eben. Aber die Regierung der USA und vor allen Dingen diejenigen, die in der Lage wären, die USA wirklich zu leiten, finden wir auf den viel niedrigeren Ebenen, bei den State Legislators, also bei den Abgeordneten der einzelnen Bundesstaaten und auf den regionalen und kommunalen Ebenen. Ja, das sind Leute in diesen Körperschaften, die also eine gewisse Haltung auch eingenommen haben, die also überhaupt nicht diejenige der Bundesregierung oder des Kongresses ist. Denn also diese Leute repräsentieren auf den Länderebenen oftmals zwar Leute, die weniger Geld haben, aber trotzdem die Mehrheit der Bevölkerung sind. Der Kongress repräsentiert vielleicht 18%. Aber in den einzelnen Bundesländern werden durch die Landtagsabgeordneten und so weiter, also wird der größte Teil der Menschen repräsentiert. Ja, und dann höre ich jedes Mal, man kann nichts machen, Harry Reid wird es nicht zulassen im Senat, Nancy Pelosi wird alles verhindern im Repräsentantenhaus. Aber wer sind diese beiden Clowns? Die Mehrheit der Menschen, die Mehrheit der gewählten Vertreter in den USA auf der Bundesstaatenebene, unterstützt die Politik, die ich hier vorgestellt habe. Die etwas höher angesiedelte Gruppe im Senat unterstützt es nicht. Nicht, weil sie unbedingt jetzt übel sind oder böse Menschen, sondern weil die wirklich Feiglinge sind. Ja, man schaut sich doch mal an, die demokratische Parteiführung an. Das sind Clowns. Die sind absolut verängstigt. Die haben Angst davor zu atmen. Und einer der Gründe, warum Hillary Clinton so populär ist, ist, weil sie wenigstens Mumm in den Knochen hat. Ja? Sie fällt natürlich oft die falschen Entscheidungen, aber sie hat Mut. Dann gibt es all diese anderen Typen, die da antreten, um Präsident werden zu wollen, oder wenigstens Präsidentschaftskandidat, die haben keinen Rückgrat und kein Gehirn.
Okay, we still have lots of institutional questions.
Also wir haben immer noch eine ganze Menge institutioneller Fragen und Fragen aus den einzelnen Bundesstaaten. Aber ich werde jetzt hier eine Frage aus dem Publikum entgegennehmen. Joe Elkins. Wollen Sie Ihre Frage selber stellen?
Hello, Mr. LaRouche. I've been doing a lot of organizing.
Hallo, Herr LaRouche. Ich habe in der letzten Zeit viel in Washington D.C. organisiert. Und ich habe also Fragen, die mir entgegenkamen von Senatsbüros, und zwar von zwei Senatsbüros, die sehr, sehr viele von Rauswurf bedrohte Wählerschaft haben, was die Häuser angeht. Die Fragen waren, die an mich gerichtet waren, mit wem treffen Sie sich, der in den Bankenausschüssen sitzt? Was sagen die Ihnen? Wir können da direkt nicht rein, aber vielleicht können wir also per Gesetz irgendwas machen.
Ja, wie es scheint, stecke ich also den Kittel einiger Geschöpfe an, aber ich muss also immer noch einen drauflegen. Dieses Gesetz muss durchgesetzt werden. Wir versuchen, die Nation zu retten, und diese mutlosen Opfer wollen sich mit mir nicht treffen. Man soll sich also von diesem Mist nicht einschüchtern lassen. Wir haben auf der Landesebene, in der Demokratischen Partei und außerhalb, haben wir von denen, die anerkannten Repräsentanten sind, ob sie in der Regierung sind oder in führenden Positionen in Gewerkschaften und ähnlichen Institutionen sind. Leute, die gewählte Repräsentanten in Institutionen sind auf der Landesebene, wissen wir, dass die Mehrheit der Bevölkerung ist, entgegengesetzt dem, was im Kongress passiert, mit uns übereinstimmen. Und wir haben Recht und Sie haben nicht Recht. Aber Sie sind Feiglinge und das ist das Problem im Kongress. Naja, wir können Sie aber immer wieder aufknüpfen, lynchen. Das mag zwar im Spaß gesagt worden sein, aber es ist kein besonders schöner Spaß zu machen.
Okay, Lynn, the next question comes from a
Die nächste Frage kommt von einem demokratischen Berater hier in Washington. Er sagt, Lynn, in meiner Einschätzung, was so die Meinungsumfragen, die betrifft, die wir, ja. Wenn er sagt wir, dann meint er die Demokraten. So scheint es, dass wir sozusagen einen demokratischen Präsidenten 2008 fast garantiert bekommen. Was aber die Kongressebene betrifft, gibt es ein Phänomen, was ich noch nie erlebt habe, seit ich in der Politik bin. Es geht nicht um die Partei, sondern um denjenigen sozusagen, den Amtsträger hinauszuwerfen. Die Tendenz in dem gesamten Land ist, die Schweinehunde rauszuwerfen. Die Bürger hassen die alten Hände im Kongress und sie hassen die neuen, denn sie fühlen, dass sie die Frischlinge gewählt haben mit einem Mandat und sie noch nicht einmal versucht haben, darauf zu handeln. Und das ist auch kein Geheimwissen. Die Mitglieder des Kongresses sind sich darüber so bewusst wie ich. Und wissen es, weil ich mit Ihnen diese Umfragen teile. Und Sie sagen, dass Sie Feiglinge sind, aber meine Frage ist, wovor haben Sie denn Angst? Was Sie jetzt machen, wird garantieren, dass Sie nicht mehr im Amt sind. Und ganz ehrlich, obwohl ich von vielen von Ihnen keine hohe Meinung habe, habe ich trotzdem Sorge, wenn ich an die Idee denke, einer kompletten Neuerung der Führung im Kongress gibt.
Nun, dieser Herr, wie ich ihn kenne, hat die Tendenz dazu, kriegerisch zu sein. Wir sind in kriegerischen Zeiten und es wird Zeit, sich des Feindes anzunehmen. Es gibt eine Menge Leute in den USA. Und hat irgendjemand hier eine Ahnung, welche Art, welche Masse von Häuser rauswürfen oder Hausenteignungen auf uns zukommt? Haben Sie davon irgendeine Vorstellung? Haben Sie irgendeine Vorstellung, wie viele das sind? Was das für eine Katastrophe ist? Zum Beispiel, Loudoun County. Da gibt es eine kleine faschistische Crew, die dort sich um das Amt des Bürgermeisters bemüht, des Sheriffs. Und also die republikanischen Kandidaten, die da heute für das Sheriffsamt antreten, das ist Blackwater. Und diese Typen sind richtige Faschisten. Das ist nicht einfach nur ein Wort, was man jemand hinterherwirft, den man nicht mag. Das sind Pinochet-Typen. Und das ist eine kleinere Geschichte in den USA, wenn man mal vergleicht, was die Briten durchgezogen haben. Das ist diese Revolution in militärischen Angelegenheiten. Das ist das ganze dreckige Ende davon. Das sind Leute, die rumrennen und töten, nicht weil sie ein Ziel haben, sondern weil sie rumrennen und töten. Ja, passen Sie ruhig auf die Nachrichten, die ständig kommen. Die töten nicht, weil sie überenthusiastisch sind, sondern sie töten, um einen bestimmten Effekt zu erzeugen. Und das ist genau, wie die Nazis gearbeitet haben. Und diese Typen sind Nazis. Und ich weiß, wer sie sind. Ich kenne deren Stammbaum. Das sind Nazis.
So, you're in this kind of situation.
Also, wir finden uns in dieser Situation. Und das Ziel, die Zielscheibe dieser Nazis ist, sind die hispanischen Einwanderer in den USA. Es gibt da viele aus Mexiko und anderen Ländern, die also im Baubereich und in Loudoun County und in umgegenden Gebieten arbeiten. Aber diese Gruppe, die diese Sheriffskampagne anführt, die sind dabei, einen Lynchmob aufzubauen, der darauf abzielt, hispanische Einwanderer an den Bäumen aufzuknüpfen. Das ist, was den amerikanischen Bürgern hier bevorsteht. Es ist nicht nur Blackwater, sondern wir sehen uns solch einer Welt gegenüber, wo solche Dinge passieren. Ja? Zum Beispiel Südwestasien. Das ist doch bekannt, was dort passiert. Aber wo ist der Mut, das endlich aufzuhalten? Ja, es gibt einige Leute, die kümmern sich darum, aber generell im Kongress, ja, nichts. Kein Mumm. Und sie weigern sich einfach und haben Angst davor, sich damit auseinanderzusetzen, mit dieser konkreten Sache. Wir haben also eine Situation hier, wo Leute feige sind. Die kämpfen nicht.
Ja.
Es gibt Leute mit weniger Einfluss, aber von denen gibt es mehr auf der Bundesstaatenebene, auf der Länderebene. Aber denen wird eben gesagt, dass sie nichts machen können. Wir sind das Bankenkomitee und ihr könnt nichts machen. Ja, natürlich kann man was machen. Ja, man kann mobilisieren, Resolutionen reinbringen und dafür sorgen, dass diese Typen rausfliegen. Das Schicksal der Nation hängt davon ab, dass das Bankenwesen reformiert wird und man ist nicht willens, das zu verlangen von seinem eigenen Partei, von seiner eigenen Parteiorganisation.
Ja,
also was macht man da? Naja, der will das nicht tun, alles klar, der fliegt raus. Ja. Man soll das ruhig mal ein paar Mal sagen und mal gucken, was passiert dann. Und dieses Feuer schwillt an. Das wird heiß. Und zwar sehr schnell, und zwar rasch. So dass wir in sehr kurzer Zeit hier eine soziale Explosion sehen. So dass Leute, die ständig sagen, wir können nichts machen, die werden auf einmal sich bewegt fühlen, zu sagen, wir tun's. Für diejenigen, die über das Internet zuhören, das hier ist eine Live-Übertragung des amerikanischen Wirtschaftswissenschaftlers und Politikers Lyndon LaRouche aus Washington, D.C. Also, es gibt auch Fragen natürlich noch weiter von Gesetzgebern und so weiter. Aber es gibt auch internationale Fragen, die ich auch noch dran nehmen will. Also, wir haben hier eine Frage aus Minsk in Weißrussland. Und er sagt, werter Herr LaRouche, die jüngsten Entwicklungen in Myanmar und Pakistan, die also sich da abspielen, wo es jetzt gerade dieses Entwicklungsdreieck gab oder gibt, diese Entwicklungen besorgen mich. Zu welchem Grad, denken Sie, ist das also eine Entwicklung, die sich gegen China richtet? Und wie könnte eine andere Politik von den USA, die China zum Wachstum und so weiter verhilft, also China da auch herausbringen?
Es gibt ja keine vereinfachende Art und Weise, wie man das betrachten kann. In Myanmar hat man eine Regierung, mit der China, die China toleriert und sozusagen als etwas ganz Gutes betrachten. Und dann hat man eine buddhistische Organisation, die einen versuchten Aufstand organisiert, und dann gibt es eine Reaktion darauf. Pakistan wird im Augenblick in Stücke geschnitten. Im Wesentlichen durch das britische Empire. Diese ganzen Dinge werden durch das britische Empire durchgeführt. Die Amerikaner sind in dieser Hinsicht ein Haufen Idioten. Die mischen sich in diese Sachen oft gar nicht so sehr ein. Als ich noch im Zweiten Weltkrieg unterwegs war, also nach dem Zweiten Weltkrieg, da hat man noch viel gemacht. Aber heute sind wir da gar nicht mehr so involviert. Wer kontrolliert denn die Operation in Myanmar? Die Briten. Wer hat denn die meisten islamischen Operationen in Pakistan kontrollieren? Die Briten. Wenn man sich die Geschichte dieser Sache ansieht, wenn man sich die britische Ostindien-Gesellschaft ansieht, die mit privaten Armeen etabliert wurde, 1763, als das britische Empire als ein System sozusagen von privaten Bankiers mit privaten Armeen aufgesetzt wurde. Und dann nimmt man sich den Fall Al-Afghanis und des Sykes-Picot-Abkommens, dann sieht man, dass die ganze Region von dem britischen Empire sozusagen regiert wurde. Die muslimische Brüderschaft ist eine britische Operation. Ist von den Briten seit 1898 gesteuert. Das ist das, was wir heute immer noch haben. In diesem Teil der Welt, in Asien, insbesondere im Süden Asiens, sind die Operationen im Allgemeinen, im Wesentlichen, britische Nachrichtendienstoperationen. Und ich bin mit ihnen sehr bekannt. Unsere Arbeit in diesem Bereich, im nachrichtendienstlichen Bereich, konzentriert sich nur darauf. Das ist das, worauf wir uns konzentriert haben, das herauszufinden. Während des Zweiten Weltkrieges sind selbst die amerikanischen Nachrichtendienste aufgeteilt gewesen zwischen US-patriotischen Interessen und britischen Interessen. Alan Dulles war ein britischer Agent. Ich befand mich auf der anderen Seite. Ich war als US-Patriot. Und wenn man sich dieses Problem ansieht, dann muss man das von einem positiven Standpunkt angucken und nicht von einem negativen. Das ganze Asiens ist politisch ein Schlamassel im Augenblick. Es gibt in Korea sehr vielversprechende Entwicklungen. In China hat es bisher kein Zeichen gegeben, dass sie sozusagen eine bedeutsame Stellung einnehmen wollten, was internationale Probleme betrifft. Aber sie sind nicht besonders aktiv nach außen hin, sondern wollen sich um ihre eigenen Probleme kümmern. Russland hat einen sehr aktiven Herangehensweise. Es gibt Kreise in Russland, die Situation international sehr gut verstehen und auch intervenieren wollen. Aber das britische Empire, so wie ich es meine, in seiner gegenwärtigen Form, ist dabei, eine allgemeine Destabilisierung in der ganzen Welt durchzuführen. Man muss sich mal angucken, was mit Northern Rock, dieser Bank, die pleite ging in Großbritannien. Warum werden wird amerikanisches Kapital riskiert, um eine englische Bank irgendwie zu retten? Das geht hier um eine Rettungsaktion für die Bank von England. Ist England es wert, gerettet zu werden? Man sollte es also nicht von diesem Standpunkt ansehen. Die Frage ist, was sind die positiven Maßnahmen? Das ist das, was ich für die USA tue. Was sollte die Politik der USA sein? Insbesondere gegenüber Russland. Ich habe das sehr klar gemacht. Wenn die USA endlich sich aufrafft und äußern kann, dass sie Zusammenarbeit will, Zusammenarbeit mit China, mit Indien. Indien ist zwar in einem Schlamassel, aber wir wollen Zusammenarbeit. Auf der Grundlage könnten wir genügend Macht haben, ein Konzert von Mächten, um eine allgemeine Reform des Weltfinanzsystems einzuführen. Wir könnten das durchzwingen. Mit dieser Art von Macht, USA, Russland, China, Indien, da werden andere, Deutschland wäre mit einer der ersten Nationen, die sich dem anschließen würden. Italien wäre sofort dabei. Ganze Teile der Welt würden sich dem sofort anschließen. Denn die Leute wollen im Allgemeinen im Schatten von Macht handeln. Im Windschatten sozusagen. Und so müssen wir an diese Sache herangehen. Die ganze Welt wird im Augenblick durch das britische Weltreich destabilisieren. Ich nenne es lieber das brutale Weltreich. Denn anstatt darauf zu reagieren, auf die spezifischen Formen der jeweiligen Destabilisierung, ist meine Herangehensweise, wir machen eine Gegenoperation. Wir nehmen eine positive Herangehensweise und ergreifen Maßnahmen, um die Mächte zu vereinen, um gemeinsame Interessen. Und diesen Begriff von gemeinsamen Interessen zu benutzen, um eine überwältigende Veränderung in die neue Richtung zu erreichen. Ja? Der Zustand des Weltfinanzsystems ist eine absolute Schande. Wir wissen, jeder, der etwas weiß, versteht, dass es nicht mehr lange halten wird. Ja? Und von diesem Standpunkt müssen wir, wenn wir es schaffen, ein neues Finanzsystem zu etablieren, kann man in jede Nation gehen und dort ein offenes Ohr finden für eine Veränderung der Politik in die richtige Richtung. Manchmal muss man gegen etwas sein, aber gegen etwas zu sein, ist nicht die Art und Weise, wie man Politik macht. Man schafft die Politik und die Maßnahmen um etwas, wofür man ist. Wenn man gegen etwas ist, okay, aber wofür seid ihr? Was wollt ihr? Wofür setzt ihr euch ein? Das wird uns die Macht geben, damit umzugehen, wogegen wir sind und zu definieren, wer sind sozusagen die Bösen und die wir ausnocken müssen. Das wird nicht funktionieren. Man muss eine gewinnende Politik haben, die die Nationen vereinen wird, um ihre gemeinsamen Interessen, um dieses gemeinsame Interesse sozusagen als den Keil zu benutzen, um mit den Problemen dann umgehen zu können. Wir hatten eine Frage, die von der chinesischen Tageszeitung geschickt wurde, aber ich glaube, du hast sie im Grunde genommen mit der letzten Frage schon beantwortet. Die nächste Frage kommt aus Würzburg in Deutschland von der Fakultät für Wirtschaftspolitik der Universität Würzburg. Herr LaRouche, ich habe eine Frage, was Ihre letzte Presseerklärung, eine Verschwörung des Wahnsinns betrifft. Sie beschreiben, dass viele, viele Goldman Sachs Beamte in Schlüsselfunktionen in der Weltwirtschaftspolitik eingesetzt werden. Und Sie nennen das eine Verschwörung des Wahnsinns. Meine Frage ist, ob Sie glauben, dass diese Leute tatsächlich dumm sind und keine Einsicht haben in die Probleme des internationalen Finanzsystems, als auch die möglichen Wirkungen dieser wirtschaftlichen Probleme auf die Gesellschaft als Ganzes, oder vielleicht etwas anderes. Ist es nicht vorstellbar, dass diese Leute sozusagen einen kontrollierten Krach durchzuführen wollen, die ihre Macht in einer Welt nach dem Krach sozusagen stärken würde und dass dieser Krach den Teil der Welt, der nicht unter ihrer Kontrolle ist, zerstören würde. Diese Leute könnten von einem Krach auf viele Art und Weise handeln können, indem sie Gold und Silber kaufen, sozusagen, um das Risiko einer Inflation zu begegnen. Sollte dies wahr sein, dann würde der Konflikt mit dieser Gruppe von Menschen genau in diesem Krach aufs Höchste getrieben. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie diese Frage beantworten können, weil ich schon lange darüber nachdenke.
Nun, im Grunde sind Ihre Beobachtungen über diese scheinbare Allianz wahrheitsgemäß. Aber man muss sich dann überlegen, was die Implikationen dieser Sache sind. Die erste Ironie der Sache ist, es wird nicht funktionieren. Das ist eine Narreteien-Verschwörung. Ja? Das ist wie der Typ, der sagt, ich werde die Macht in diesem Schiff übernehmen. Wie werden Sie das machen? Nun, ich bohre ein Loch rein und werde alle anderen ersäufen. Womit man es zu tun hat, ist, also, ich kenne diese Leute. Ich bin da ein alter Hase, was das angeht. Deren Instinkt ist ihre Lebensart, ihr Way of Life. Und das ist nicht unbedingt eine individuelle Entscheidung dieser Leute. Ja? Die haben Assoziationen, Gruppen, Foren, wo sie zueinander kommen und sich treffen, wie diese ganze Goldman Sachs-Geschichte. Das heißt, sie sind auf vielerlei Art und Weise assoziiert und hängen miteinander zusammen. Das heißt also, wenn jemand mit so einem Deal da ankommt, dann werden sie einfach dazu tendieren, das durchzuziehen, weil das ihre Gruppe ist. Und sie sagen sich gegenseitig, wir können gewinnen, wir schaffen das. Aber gleichzeitig verstehen sie nicht, wie das Weltsystem funktioniert. Und das Wichtige ist nicht mal, dass sie gierig sind, raffgierig, sondern, wie Sie auch korrekt aufmerksam gemacht haben, ist dieser Instinkt nach Macht, so ein Konglomerat aufzubauen, um Macht zu erlangen. Das Problem bei der Sache ist, diese Leute sind inkompetent. Und jeder Versuch, wie sich jetzt ja zeigt, resultiert in einer noch schlimmeren Katastrophe, als man sie vorher schon hatte. Und jeder, der sich also in die Tiefen dieser Deals begibt, könnte von den Kaimanen gefressen werden, wie man an den Cayman Islands sehen kann, wo die ganzen Hedgefonds sitzen. Ja. Man sieht also, das ist ja ein riesengroßes Spiel, wo jeder spielt oder gespielt wird. Ja. Und da schaut man sich einfach mal die Mentalität des britischen Imperiums an. Ja. Ist das Great Game, ein großes Spiel? Zum Beispiel. Das britische Imperium hat den Ersten Weltkrieg organisiert. Es gibt keine Schuld für den Ersten Weltkrieg irgendwo anders zu suchen als beim britischen Imperium. Wie Teddy Roosevelts Gang zum Beispiel in den USA. Warum ist das organisiert worden? Nun, weil es eine Welle von Entwicklungen von Nationalwirtschaften gab, die von den USA inspiriert worden sind. Von den USA nach dem Bürgerkrieg, nach Lincoln. Als das transkontinentale Eisenbahnsystem aufgebaut worden ist. Und das ist in Russland nachgemacht worden mit der transsibirischen Eisenbahn. Deutschland hat sich daran beteiligt, ja, mit dem Projekt der Berlin-Bagdad-Bahn. Und diese Integration des inneren Territoriums eines Großteils Eurasiens wurde als Bedrohung des britischen Imperiums empfunden, welches auf Seemacht basierte. Das heißt, das britische Imperium hat hier einen Krieg organisiert, genauso wie sie vorher den Siebenjährigen Krieg mal organisiert hatten, um Eurasien zu induzieren und dazu zu bringen, sich selbst zu zerstören. Und man muss diese Art von Mentalität erkennen können. Ja? Das ist kein faires Spiel mit gleich großen Teams und so weiter, wo es einen Streit gibt. Die britische Methode ist, die eigenen Alliierten zu betrügen. Die eigenen Alliierten dazu zu bringen, sich selbst zu zerstören, in verräterischen Bündnissen. Die Bank von England ist das Zentrum dieses großen Schwindels um Northern Rock. Das ist ein Riesenbeschiss. Und das ist typisch für die Art von Schwindel, der auch in den USA abgezogen wird. Ich kenne diese Leute, die machen das so, die denken so. Die denken wie Krokodile. Jetzt haben wir eine Reihe von Fragen von Leuten aus den Fronten dieses Krieges, von den Gewerkschaftsführern und anderen in den Bundesstaaten in den USA. Die erste Frage kommt von Senator Joe Neal aus Las Vegas in Nevada, wo es also die höchste Zwangsversteigerungsrate gibt in den USA. Nun, ich bin informiert worden, sagt er, dass mein Senator Harry Reid keinerlei Taten tun wird gegen die Hedgefonds. Könnten Sie als Wirtschaftsprognostiker mal ansprechen, was diese Art von fehlender Aktion gegenüber von Hedgefonds bedeuten würde?
Ich denke, es heißt, dass Harry Reid bereit ist, in Rente zu gehen. Was diese Leute tun, Harry Reid ist nun mal ein Harry Reid. Er hat seine eigenen Vorurteile. Er ist pro Harry Truman, das ihm also nicht hoch anzurechnen ist. Aber er befindet sich so im Zwielicht seiner Karriere im Senat und ist bereit, seine Hände hochzuwerfen und zu sagen, ach, ich habe so ziemlich die Schnauze voll, was wollt ihr, was ich mache? Den Chefs sozusagen. Und ich habe ihn sich verändern sehen. Erinnere man sich dran, ich habe also im ganzen Jahr 2005 bis zum Anfang 2006 habe ich viel mit ihm zu tun gehabt, in dem Kampf sozusagen die Sozialversicherung zu retten. Und sie haben ihn gekriegt. Er ist in die entgegengesetzte Richtung gegangen. Und gab es auch eine emotionale Wandlung gegen mich in dieser Geschichte. Das ist auf einmal plötzlich so, nein, nein, nein. Mit Pelosi, er ist ein toter Fisch. Ganz ähnlicher Typ, so. Sie ist eigentlich ein Nichts. Aber sie führt diese Institution. Und es ist eine bösartige Schnepfe. Eine ausgepowerte Hausfrau. Und sie kommt von einer Familie mit einem bestimmten Ruf, dass sie zwar immer sozusagen irgendwie ihre Hände in der Kasse hatten, aber nie so sehr im öffentlichen Interesse. Das sind also so Leute wie Harry, beispielsweise Harry Reid, die als die große Macht ihnen auf einmal gegenüber trat, so wie bei Harry Reid eben die Kirche der Mormonen, da er ja Mormone ist, sie zu ihm sagten, nein, Harry, hat er gesagt, okay. Ich würde sagen, er ist ein Mann, der sich entschlossen hat, aufzugeben und mit einer netten Rente sozusagen aufzuhören. Und zur Verteidigung von Pelosi muss man ihr zur Verteidigung muss man natürlich die Schuld auch ihres Chirurgen betrachten, denn wenn man diese Schrauben also zum
Straffen der Gesichtshaut
sehr eng anzieht, muss sehr schmerzhaft sein. Also von daher kommen vielleicht einige ihrer Probleme daher. Von daher würde ich also der Sprecherin Pelosi in dieser Hinsicht etwas, vielleicht sollte sie auch Schmerzmittel nehmen oder so. Die nächste Frage kommt von der Abgeordneten Juanita Walton aus St. Louis. Ich möchte darauf hinweisen, dass obwohl die Reaktion auf unsere Mobilisierung dieser Gesetzesvorlage von dem Herrn LaRouche, obwohl sie hervorragend war, ist es trotzdem der Fall, dass die Abgeordnete Walton aus Missouri und der Abgeordnete Harold James aus dem Staat Pennsylvania wirklich diesen Kampf wirklich angeführt haben und mit unglaublichem Mut interveniert haben und wirklicher Entschlossenheit, um ihre Wähler zu schützen, ohne auf irgendetwas anderes Rücksicht zu nehmen. Und ich habe also für die beiden große Bewunderung und ich denke, man sollte ihnen wirklich auch Applaus zollen.
I think some of their supporters are here today. Lynn, Representative
Lynn, die Abgeordnete Walton sagt, ich habe zwei Fragen zum selben Thema. Wie Sie wissen, habe ich also die Zwangsräumungskrise sehr, sehr nahe verfolgt. Es ist auch der Fall, dass mein Ehemann ein Bankrottanwalt, ein Insolvenzanwalt ist. Und er hat also Leute davor gewarnt, Hypotheken aufzunehmen, die plötzlich sozusagen ihre Zahlungen verdoppeln oder noch stärker vergrößern. Trotzdem machen sie weiter und denken, dass sie niemals diejenigen sein werden, die ihre Häuser oder Heime verlieren. Was ich nicht verstehe, ist, warum durchschnittliche Leute so verrückt geworden sind, solche Dinge zu tun. Und warum sind unsere Anführer auf der Bundesebene, warum stecken sie ihre Köpfe in den Sand, obwohl sie wissen, dass es hier um Raub geht und sie ablehnen, irgendetwas zu tun, um diese Krise zu stoppen. Es geht nicht nur darum, dass Bürger beraubt werden, denn in vielen Fällen könnte man auch argumentieren, dass sie da hineinmarschiert sind. In vielen Fällen ist aber, dass einfach der Kongress dabei sitzt und nichts tut und der Krise sozusagen ihren Lauf lässt. Ich habe eine Resolution in den Nationalen Ausschuss der schwarzen Gesetzesgeber eingebracht. Wir brauchen halt, wie gesagt, dass der Kongress handelt. Ich will wissen, ob Sie noch Vorschläge haben, was wir noch mehr tun können.
Ja, das Problem hier ist ein soziologisches Problem. Und das ist also einer der Vorteile meines Alters, der sich hier zeigt. Man muss verstehen, was mit dieser Gesellschaft und ihrer Moral passiert seit der Zeit der 30er, seit dem Tod Franklin Roosevelts. Man muss sich anschauen, was heute als, als so die Vorgaben gezeigt wird für Ethik, für Moral und so weiter. Was ist das Image der erfolgreichen Person? Wer definiert das heute? Welche Gruppe gibt dieses Bild vor? Im Grunde genommen sind es dieselben Verrückten, die 1968 auf den Straßen rumgerannt sind, die so aus Mittelklassefamilien kamen, so Büroangestellte, die irgendwo zwischen 45 und 58 zur Welt kamen. Das ist ein Phänomen in den USA, aber genauso auch in Europa. Und das sind also Leute, die jetzt irgendwo zwischen 60 und 65 Jahren alt sind, ungefähr. Das sind Leute, die dazu, die in eine Situation kamen, wo sie die kulturellen Werte völlig dominiert haben. Das ist dieses Babyboomer-Syndrom, das 68er-Syndrom. Ja? Umweltschutzbewegung, Anti-Kernkraftbewegung, Anti-Technik-Bewegung, Bewegung gegen moderne Wissenschaft in jedweder Hinsicht. Ja? Die sind völlig irrational. Und sie orientieren sich daran, dass die Autorität nicht bei der Wahrheit liegt, sondern bei Meinung. Also in anderen Worten, in einer gesunden Gesellschaft ist das Prinzip, wie der Papst also jüngst auch in einer seiner Reden gesagt hat, dass der Standard für Wahrheit auf individueller Basis Standard ist Wahrheit. Wenn man selbst als Individuum oder als kleine Gruppe Recht hat, hat man Recht. Bei den Sophisten ist eben das herrschende, diese herrschende Idee, ja, wie in Hollywood, populär zu sein. Ja, warum wird sie als schön angesehen? Sie ist populär. Warum ist so und so erfolgreich? Weil er beliebt ist. Ja? Warum macht so und so eine Karriere? Weil er beliebt ist. Das sind so diese beliebten und populären Stereotypen, und die werden zur Vorgabe für das Handeln. Und das wird also bei Leuten für diesen Sinn für richtig und falsch eingesetzt. Ja, jetzt werden Stereotype angebracht. Geht man gegen die allgemeine Meinung, liegt man falsch. Und das ist so das Problem. Und die einzige Möglichkeit, damit umzugehen, man muss erstmal verstehen, diese Idee von Erfolg, es gibt nicht diese Idee von absolut sicherem Gewinn und Erfolg und so weiter. Und anders als sich zu fragen, auf wessen Seite man steht, ist, dass man sich mal fragt, auf welche Seite man herauskommen wird. Ne? Auf der Seite der Schweine oder der Menschen. Ja? Ich will populär sein, deswegen stelle ich mich auf die Seite der Schweine. Und das Problem mit Leuten in unserer Gesellschaft, die also einen so ärmlich entwickelten moralischen Sinn haben, also auch auf wissenschaftlich basierten moralischen Sinn, ja, die sind geben sich leicht her für diese Popularität, diese Beliebtheit dieser 68er Babyboomer-Art. Ja. Der ganze Slogan des Kongresses, mitgehen, um voranzukommen, ja. Das ist deren Ersatz für Moral. Das heißt also, eine Vorstellung davon, was richtig und falsch, wahrheitsgemäß und nicht wahrheitsgemäß ist, Dinge, die also zu guten Ergebnissen führen oder zu schlechten, das bedeutet überhaupt nichts mehr. Die Frage ist, ist man populär, beliebt? Und man muss sich überlegen, wie die Babyboomer funktionieren, die 68er. Ja. Ich kann Ihnen sagen, nachdem ich gesehen habe, wie die ticken an der Columbia-Universität, auf diesen im späten Frühjahr, späten Frühling 1968, habe ich daraufhin einen Aufsatz geschrieben über die Neue Linke, lokale Kontrolle und Faschismus. Denn was ich sah mit dieser Neuen Linken, war genau dasselbe, was es in den frühen 30ern gab, als die Straßenbahnstreiks in Berlin, in Deutschland stattfanden. Und Mitglieder der kommunistischen Partei und der Nationalsozialisten die Parteibücher ausgetauscht haben, tagtäglich. Und diese Neue Linke von 68 war genau dasselbe wie die Deutschen damals, die als aktive Kommunisten in die NSDAP reingerannt sind und umgekehrt. Ja, und Körperflüssigkeiten ausgetauscht haben. Das ist, was ich sah, 68, im späten Frühjahr, im Sommer. Und diese Ideologie, ja, man schaut sich genau an, wie alt die Leute sind und welchen kulturellen Hintergrund sie haben, diese Mitglieder des Kongresses zwischen 60 und 65 Jahren. Da ist das Problem. Ja, und es gibt nur eine einzige Möglichkeit, damit umzugehen, und das ist Wahrheit. Und diese Lösung ist möglich anzubringen, dann, wenn also diese Illusion des Sophismus erschüttert ist. Früher hieß es, ja, aber man muss die Hypotheken bezahlen, sonst bricht das ganze System zusammen.
That is false.
Aber wenn man mal feststellt, das ist falsch, ja, und man fängt an, in Frage zu stellen, was diese populäre Moral irgendwie immer vorgibt, dann kommt man auf die Wahrheit zurück. Und das ist unsere einzige Chance.
Ja.
Ja. Man nehme das die heißen Themen, kämpft für die. Ja. Man gewinnt oder verliert. Aber wenn man nicht kämpft, verliert man garantiert. Man verliert seinen Charakter, man verliert seine Entscheidungsfähigkeit. Und die Zeit ist gekommen, ja, wie das schon in der Vergangenheit passiert ist. Ja. Wenn das richtige Thema genug Beine entwickelt hat, um auch die Wahrheit tragen zu können.
Okay, the next question comes from Representative Lee Gonzalez in Michigan.
Die nächste Frage kommt vom Abgeordneten Lee Gonzalez in Michigan. Bevor ich die Frage stelle, will ich aber nochmal sagen, wenn Sie Fragen haben für Herrn LaRouche, egal ob Sie jetzt selber stellen wollen oder ob Sie wollen, dass ich sie vom Podium hier aus vorlese, schreiben Sie sie einfach auf, deuten Sie Ihren Namen an und Keisha wird sie mir dann bringen und ich werde sie dann auch auswählen und vorlesen, wenn es soweit ist. Also, die Frage hier heißt, unsere Nation ist wirklich auf vielen Ebenen in einer Krise. Und das spiegelt sich wahrscheinlich nirgendwo so sehr gut wie hier im Staat Michigan. Ich lebe hier in Flint, das also eines der Zentren war der Autoindustrie. Dieser Staat repräsentiert den simultanen Kollaps der Autoindustrie. Wir haben die Krise mit den Eigenheimbesitzern, Krise mit Arbeitslosigkeit, Wohnungslosigkeit. Unsere Gesetzgeber sind in fast durchgängiger Sondersitzung, um irgendwo einen ausgeglichenen Haushalt zu finden, und es ist beinahe unmöglich. Und es ist sehr wichtig, dass wir diese Art von Dialog fortsetzen, auf die Art und Weise, wie wir das tun. Also mit Bezug auf den Staat Michigan, ist es hier schlimmer, als es anderswo ist? Oder ist es etwas, dessen also Wirkung sich auch in Plätzen wie Kalifornien bemerkbar macht?
Jetzt muss ich noch einmal wirklich empfehlen, wenn man sich mit solchen Fragen auseinandersetzt, dann soll man sich nicht mit dem Negativen, sondern immer das Positive suchen. Was ist positiv an dieser Situation? Wenn man die Region nimmt, vom westlichen New York bis Ohio, Michigan, das, was sozusagen betroffen wurde von dem Zusammenbruch der Autoindustrie. Was gibt es dort Gutes? Was ist positiv? Was haben wir dort beispielsweise als Waffe? Nicht, was wir nicht haben, sondern was wir haben. Denn wir werden nicht auf dem aufbauen, was wir nicht haben, sondern auf dem, was wir haben. Was wir in dieser Region haben, ist, wir haben eine Konzentration von dem, was einmal die größte Konzentration und Fähigkeit von Maschinenbau der ganzen Welt gewesen war, die damals um die Autoindustrie sozusagen konzentriert wurde. Das war nicht nur die Autoindustrie, sondern es war die Maschinenbau angetriebene Industrie, die Wissenschaftsindustrie. Sie bauten Atomkraftwerke, sie bauten Flugzeuge, alle möglichen Dinge. Denn das Wesen davon war Produktion, wirkliche Produktion. Wirkliche Produktion auf der Grundlage von wissenschaftsgetriebenem Maschinenbau. Man hatte also eine Ebene von Top-Ingenieuren in der Wissenschaft, die zusammenarbeiteten mit denjenigen, die experimentelle sozusagen Maschinenbauingenieure waren, die die Möglichkeiten entwickelten, die Maschinen zu entwickeln, die die Produkte herstellten, fertigten, die die ganze Nation verbrauchte. Und bis heute, bis zum heutigen Tag, sind die Leute in der Region, haben eine Kultur, die immer noch dieselbe Kultur ist. Natürlich ist es jetzt dabei, sich aufzulösen. Meiner Ansicht nach gibt es eine Lösung, wo ich auch sehr stark daran denke, sozusagen über diese gegenwärtige Gesetzesvorlage hinaus. Wenn man zurückgeht zum Jahr 2005 und meiner Vorschlag damals, Februar, März 2005, dass die Bundesregierung einschreiten sollte und die brachliegenden Produktionsstätten aufkaufen soll, die diesen Teil der Autoindustrie sozusagen repräsentiert, insbesondere sozusagen die mit den besonderen Maschinenbauentwicklungsfähigkeiten. Wenn Sie sagen, Sie werden keine Autos bauen, gut, kein Problem. Wir haben sowieso zu viele Autos, wir brauchen davon nicht mehr. Aber wir brauchen andere Dinge, die wir nicht gebaut haben. Wir brauchen Kraftwerke. Wir brauchen absolut Kernkraftwerke. Tausende davon. Denn es gibt keine Möglichkeit, der Herausforderung zu begegnen, ohne Kernkraftwerke. Gasgekühlte Hochtemperaturreaktoren. Ja, wir wollen uns vom Öl freimachen. Wir wollen wasserstoffbasierte Brennstoffe aus Wasser herstellen. Ne, denn der Rohstoff dafür ist Wasser. Und das Abgas davon ist auch Wasser. Wir brauchen dafür die Energie aus der Kernkraft. Unsere Wasserwege oder in großen Teilen der USA kann man nicht mehr sicher Leitungswasser trinken, wo man das 20 oder 40 Jahre machen konnte. Deswegen brauchen wir öffentliche Klärsysteme. Massentransportsysteme, das heißt Transrapid, Magnetschwebebahnen. Man sollte sich nicht darauf konzentrieren, die Autobahnen voll zu stopfen mit Autos. Wir sollten eine neue Gesellschaft bauen. Wir wollen ja nicht die Gesellschaft fragmentieren und dann zu konzentrieren in irgendwelchen einzelnen Metropolen oder um Washington oder anderen Großstädten herum. Das ist vollkommener Wahnsinn. Und diese ganzen Regionen, die nichts produzieren, einfach nur wie Nester sind, wo Leute in ihren Häusern sitzen. Wir müssen dahin gehen, wieder zurück, die Bevölkerung in lokale und regionale Produktions- und Landwirtschaftszentren ansiedeln. Man soll eigentlich das Land besiedeln. Nicht, dass die Leute in New York und Washington sich ansiedeln und den Rest des Landes verwesen lassen. Bauen wir das Land wieder auf. Diese Dinge sollten wir tun. Und dazu bedarf es eben auch Ingenieure. Neue Arten von Systemen zu bauen, neue Industrien aufzubauen in allen Teilen der Welt. Wir wollen nicht diese riesengroßen Konzerne, die sozusagen alles konzentrieren, sondern wie Cluster, also sozusagen wie Gruppierungen sozusagen von Industrie, die lokal funktionieren und entsprechend auch lokal versorgen. So wollen wir es aufbauen. Deswegen nimmt man diesen Bereich, Buffalo, also im westlichen New York Staat, in Ohio, Nord Ohio, in Michigan. Das war eine der Kernregionen, in Missouri ähnlich. Dort hat man eine riesige Luftfahrtbaukapazität. Sie ist dicht gemacht worden. Das heißt, wir müssen uns das Land als Ganzes angucken. Wo gibt es also Möglichkeiten, sozusagen Kristallisationspunkte für Entwicklung zu finden? Ne? Wo die Kultur der Fähigkeiten, der Qualifikationen existiert, die man wieder aufbauen kann. Ne? Und die Regierung beginnt es, etwas aufzubauen, sozusagen im öffentlichen Interesse. Und das benutzt man als Stimulant für neue Unternehmen im privaten Bereich. Deswegen sollte man diese Region nicht einfach nur vom Negativen aus betrachten, sondern vor allen Dingen auch die Fähigkeiten, die Qualifikationen, die noch in der Kultur verankert sind, das sehen. Ja, nicht von dem anzufangen, von dem, was man nicht hat, sondern damit anfangen, was man hat. Lynn, das ist eine Frage von einer Denkfabrik in New York. Das heißt Mr. LaRouche. Bei dem jüngsten Treffen der Global Initiative hat der ehemalige Präsident Bill Clinton ausgesagt, dass er glaubt, dass die Entwicklungsländer ihnen erlaubt werden muss, die Kernenergie für friedliche Zwecke zu nutzen, zum Beispiel für die Elektrizität. Aber hier in den USA, wo wir gut ausgerüstet wären, mit Kernkraftwerken Elektrizität herzustellen, gibt es immer noch Zögern, eine Pro-Kernkraft-Position einzunehmen. Die Reservierungen scheinen daher zu rühren, dass Leute es der öffentlichen Versorgungsunternehmen nicht trauen, diese Anlagen zu managen. Beispielsweise ist jetzt in Pennsylvania ein Skandal ausgebrochen in der Anlage in Peachtree, wo es Videos veröffentlicht wurden, wie Leute sozusagen am Schalter schliefen. Und meine Frage ist, können wir wirklich diese Art von großen Entwicklungsprojekten anpacken, die notwendig sind, um die USA aufzubauen, ohne die Kernenergie? Was denken Sie darüber? Und wie gehen wir sozusagen mit der Frage um der Regulierung dieser Anlagen? Ist die Sicherheit da ein Faktor?
Also, man hat es hier mit Idiotie zu tun. Das fing zum Teil an mit Leuten im 19. Jahrhundert. Clausius, Kelvin und andere, die dieses zweite Gesetz der Thermodynamik entwickelt haben, zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Und das ist also totaler Schwachsinn. Es gibt nicht diese Energiegröße nicht. Es gibt einen Effekt, einen energetischen Effekt. Aber dieses Energiequantum gibt's nicht. Der Effekt, den wir messen können, ist ein Effekt einer Größe, die eben auch so darstellbar ist, nämlich der Energieflussdichte. Zum Beispiel hat sich basierte die Menschheit auf der Sonnenstrahlung. Und die Sonne ist erstmal ein thermonuklearer Fusionsprozess mit also sehr, sehr hoher Temperatur. Nicht so heiß wie eine Supernova, aber heiß genug. Und diese Hitze wird ausgestrahlt von der Sonne und erreicht als eben diese Wärme die Erdoberfläche mit sehr geringer Energiedichte. Und diese geringe Energieflussdichte ist sehr, sehr nützlich, wenn man sie zu nutzen weiß. Ja, es gibt dieses kleine Ding, das nennt man Chlorophyll, ja, so ein kleines Molekül. Und die Dinger, die ketten sich eben zusammen. Ich sage jetzt mal nichts über das Geschlechtsleben von Molekülen, aber die ketten und paaren sich zusammen. Und dann absorbieren sie Sonnenstrahlung. Das kann man also in Kalorien eigentlich zählen. In diesem Prozess einer Pflanze. Und diese Macht, die sie da konzentrieren, wird in eine größere Energieflussdichte verwandelt. Wasser zum Beispiel, Kohlendioxid oder die Produktion von grünem pflanzlichen Leben, Biomasse. Der Effekt also ist, man hat dieses pflanzliche Leben, das Chlorophyll, mittels Chlorophyll das Sonnenlicht zu nutzen weiß, und kann aus Kohlendioxid Sauerstoff produzieren und Wasser und erschafft damit ein Klima. Felder, Wälder, Leben ganz generell. verwandelt Wüsten in Plätze, wo Menschen sogar leben können. Was diese Deppen heute vorschlagen, ist, das Sonnenlicht direkt zu benutzen. Ja, mit sehr, sehr geringer Energieflussdichte. Ja, man kann sich da die Haut verbrennen, aber das ist trotzdem eine geringe Energieflussdichte. Und wollen das direkt anwenden. Was passiert, wenn man es direkt nutzt? Ja, man kriegt Wüsten. Ja, wenn man es auf Pflanzenleben an, dann erhält man Felder und Wälder und Grün. Und man erreicht sogar, dass die Durchschnittstemperatur des Planeten gesenkt wird, auf dem wir ja leben. Das Thema hier also ist, dass die Menschheit fortgeschritten ist von dem Nutzen reinen, einfachen Sonnenlichts zu verbrennbaren Materialien. Holz, Kohle, Koks, ja, petrochemische Treibstoffe, Erdöl. Und jetzt auf sogar noch eine höhere Stufe, nämlich auf die der Atomspaltung. Und das bedeutet nicht nur, dass man die Effizienz des Planeten vergrößert und die Temperatur auf der Planetenoberfläche verringert, sondern man schafft auch physische Prozesse, die man anderweitig gar nicht erschaffen kann. Machen wir den Schritt zu thermonuklearer Fusion, erreichen wir noch eine viel, viel höhere Ebene physischer und chemischer Prozesse. Und in dieser Art und Weise ist auch Ziel der Menschheit, zu immer wachsenden Energieflussdichten und der entsprechenden Anwendung bei der Erzeugung von Energie oder Kraft zu schreiten. Daher braucht jeder Teil dieser Welt ja heute eine Veränderung. Und zwar von der heutigen Art und Weise der Krafterzeugung. Wasserkraft zum Beispiel ist nicht effizient. Man kann das teilweise als Produkt, gewiss als Nebenprodukt benutzen. Ne? Aber die Hauptfunktion von Wasser ist Wasser selbst. Wasser ist lebenswichtig für lebende Prozesse. Das heißt, wir benutzen Wasser, um lebende Prozesse zu befördern und zu unterstützen. Ja, die Kraft holen wir uns woanders her, aus der Atomspaltung und aus der Kernfusion. Nicht nur erhält man dadurch mehr Kraft und mehr Macht eigentlich, sondern man kann auch ganz andere Zustände erzeugen, ja, zum Beispiel Rohstoffe selbst zu produzieren. Das heißt, wenn wir die Kernenergie nicht anwenden, können wir die Bevölkerungsdichte und die Bevölkerungszahl auf dieser Welt gar nicht halten. Das heißt, wir brauchen das. Und ich glaube nicht, dass es irgendeinen Prozess auf diesem Planeten gibt, der nicht auch Menschen umbringen kann. Ein Seil kann jemand umbringen. Das heißt, man soll sich erstmal nicht darum Gedanken machen, dass Missmanagement, also die Misswirtschaft mit einer bestimmten Einrichtung Leute umbringt, wenn Missmanagement generell Leute umbringt. Wir wissen ja, wie man es richtig macht. Also machen wir es richtig. Ja? Lass uns da nicht die ganze Zeit drüber reden, wie schlimm es wäre, wenn wir es falsch machen. Wir machen es einfach mal richtig. Ja? Mit Wissenschaft und mit bestimmten Regulierungen. Und wir brauchen eigentlich mindestens 5 Kernkraftwerke auf diesem Planeten jede Woche. Ja? Darum geht's. Das ist eine Menge Arbeit. Ist auch eine Menge Kraft, die da erzeugt wird. Ja, mehr Kraft, als der Kongress aufbringen kann. Ja, 2 Windmühlen hätten mehr Kraft als der Kongress. Ich glaube, wir haben 2 Windmühlen im Kongress. Auf jeden Fall gibt es eine Menge heißer Luft im Kongress. Die nächste Frage kommt von der Abgeordneten Catherine Barrett. Und sie sagt Herr LaRouche, wir müssen wirklich die Arbeitssituation in den USA verändern. Wir sehen das sehr deutlich hier in Ohio. Der Grund, warum ich das so besorgt, ist, weil die Krise bei den Arbeitsplätzen einen riesigen Einfluss hat auf unsere jungen Menschen. Denn ich sehe hier viele, viele junge Leute, die sehr, sehr schlau sind. Aber ich sehe, wie mit jedem Tag sich dieser Funke von Kreativität, von Hoffnung und so weiter wieder verpufft. Und wir haben keine Möglichkeiten für diese jungen Leute, um ihnen irgendwie eine herausfordernde Beschäftigung zu geben in der Zukunft. Und so wie die Dinge jetzt gehen, sehe ich, dass diese jungen Leute entweder aufgeben oder nach Übersee gehen, um eine Arbeit zu finden. In den USA haben wir erst Arbeitsplätze exportiert und ich fürchte, wir werden bald unsere jungen Menschen und unsere Kreativität exportieren. Und ähnlich wie also im 19. Jahrhundert Leute Europa verlassen haben, um hier also eine Möglichkeit zu finden. So passiert das vielleicht jetzt. Nur der Unterschied ist, dass an der Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert die Leute natürlich auch eine Idee verfolgt haben, nicht einfach nur ein Arbeitsblatt. Nur jetzt ist diese Idee gar nicht mehr so am Leben. Und wenn das so weitergeht, dann ist es so ziemlich das Ende dieser Nation. Und was kann man da tun?
Ja, zuallererst müssen die Videospiele aufgegeben werden. Denn der dasselbe Geist, der zerstört wird durch die Videospiele, kann Arbeit finden sozusagen mit ganz einfachen Formen von Maschinenbau, experimentellen Entwicklungen. Und wenn der Schlüssel wäre natürlich, in den Schulen, dass man Zugang hat in regulären Programmen, wo die jungen Leute nicht nur einfach irgendwie Formeln an die Wand kritzeln, sondern tatsächlich Apparaturen bauen, experimentelle Apparaturen, um physikalische Prinzipien zu beweisen und zu testen. Und was in einer Gemeinschaft sozusagen, wo es Nachfrage nach Maschinenbau und solchen Arten von Fähigkeiten geben würde, das heißt, man hätte eine junge Bevölkerung, die dabei ist, sozusagen herauszufinden, was in der Gemeinde passiert und teilnimmt an diesen Experimenten und so weiter. Und sozusagen auf diese Art und Weise ausgebildet werden, dann haben sie Zugang im Grunde genommen zu der Fähigkeit, alles, was immer notwendig ist, machen zu können. Wir haben zwei Dinge. Zuallererst sollten wir Microsoft ein Bußgeld auferlegen für das, was es tut. Denn ich glaube nicht, dass die Computer noch lange halten werden. Denn was wir tun müssen, sind nicht Videospiele, sondern der Geist unserer jungen Leute muss darin involviert werden, Entdeckungen zu machen. Und die Funktion eines normalen Lebens sollte eigentlich dafür da sein, die Möglichkeiten zu schaffen, in denen junge Menschen Entdeckungen machen. Das ist eine Art von Spiel. Das ist die Grundlage von Wissenschaft. Es ist diese Art von Spiel. Warum macht man das? Weil es dort ist. Warum macht man Experimente? Weil dieses Paradox da ist. Ich habe lange darüber nachgedacht, ich muss es testen. Und diese Art von Ding. Und dann muss man etwas mehr Organisation da hineinbringen. Der Schlüssel ist, dass die Zerstörung unserer Schulen dazu geführt hat, dass wir unseren Jugendlichen kulturelle Orientierung nicht mehr an der Wissenschaft geben. Ne? Sondern im Grunde machen wir Training. Wir konditionieren ihr Verhalten. Wir machen Verhaltenstraining. Aber wir wollen, dass sie experimentelle Arbeit machen, dass sie die großartigen Entdeckungen der Vergangenheit nachvollziehen können. Denn wenn man das in der Kindheit und in der Jugend tut, dann tut man das, weil es Spaß macht. Und wenn man das als Spaß Spaß daran, Freude daran empfindet, dann entdeckt man auch, dass die Freude, der Spaß sozusagen, das Geheimnis des Lebens ist. Diese Art von Prozess ist auch sozial. Denn die Leute, die diese Art von Erfahrung, diese Art von Spaß miteinander teilen, entwickeln innerhalb dieses Prozesses viel gesündere soziale Beziehungen. Leute, die nur lernen, wie man sich zu verhalten hat, entwickeln keine guten sozialen Beziehungen. Das ist das Problem mit schlechten Lehrern. Ne? Dieses Teilen von gemeinsamen Entdeckungen sozusagen von wissenschaftlichen Prinzipien als eine Art von Spiel, die also diese Art von sozialen Beziehungen entwickelt, ne, sollte die Grundlage sein für die Fähigkeiten des Erwachsenen, die erwachsene Kreativität. Okay, für diejenigen, die über das weltweite Netz zuhören, Sie hören hier einer Live-Übertragung aus Washington, D.C. von Lyndon LaRouche zu. Die nächste Frage ist Leroy Baylor von WHCR Radio in New York. Er sagt, Herr LaRouche, im Jahr 2006 wurde eine Entscheidung ganz klar getroffen, die Autoindustrie zu versenken oder sinken zu lassen. Können Sie mir mitteilen, wie diese Entscheidung getroffen wurde und wer die Entscheidenden waren?
Nun, die Entscheidung war im Wesentlichen eine Entscheidung, die Weltbevölkerung auf unter 1 Milliarde herabzusenken. Und das macht man, indem man die Tätigkeiten beendet und einschränkt, die das Leben von mehr als 6,5 Milliarden Menschen möglich machen. Zum Beispiel, man erfindet Al Gore.
Ja,
Al Gore. Man schaut sich das nochmal an, was man hat, diesen sogenannten CO2-Schwachsinn. Das ist ein völliger Betrug. Es gibt absolut überhaupt keine wissenschaftliche Basis dafür. Das ist eine totale Lüge. Aber was ist der Effekt davon? Der Effekt ist, Leute dazu zu bringen, die Produktivität der menschlichen Gattung zu verringern pro Kopf und Quadratkilometer. Und der Effekt davon? Nun, ein Kollaps der Bevölkerungszahl. Wir haben jetzt die Ebene von etwa 6,5 Milliarden Menschen erreicht. Was passiert denn, wenn man den Lebensstandard absenkt? Das wird nicht in Geldbegriffen gemessen. Wofür ist Geld gut, wenn man nichts kaufen kann? Was ist mit unserer Nahrungsmittelversorgung passiert wegen Al Gore? Unsere Nahrungsmittelversorgung wird zerstört für diese verrückten Treibstoffe, die nicht funktionieren. Das ist, was Al Gore repräsentiert. Oder Monsanto. Monsanto hat nicht das Leben erfunden. Die haben kein Recht und kein Patent auf Leben. Nicht mal pflanzliches Leben. Monsanto hat nicht Saatgut erfunden. Was sie gemacht haben, ist, sie haben eine bestimmte Art von Saatgut erzeugt in ihren Laboren, wo ein Saatkorn erzeugt eine Pflanze. Und das ist, was unter Protektion der US-Regierung derzeit passiert. Und das auf weltweiter Basis ist Genozid, das ist Völkermord. Und das Ziel der ganzen Sache ist, die Menschheit auf eine Ebene von weniger als 1 Milliarde Menschen zu bringen, und zwar schnell. Und was sie da machen, das wird funktionieren, wenn man erlaubt, dass es weitergeht. Und das ist das Problem. Die Autoindustrie zum Beispiel war nur ein Schritt in dem Prozess der Zerstörung der produktiven Kapazitäten der USA und anderer Länder. Wenn Ihnen klar werden würde, was die Autoindustrie bedeutet, was die Technologie ist, die in dieser Autoindustrie eingebettet liegt, und wenn man das den USA wegnimmt, dann haben wir keine Industriegesellschaft mehr. Man muss den Lebensstandard senken. Wir müssen die Zahl der Menschen, denen erlaubt ist zu leben, verringern. Das ist Genozid, das ist Völkermord. Und das ist das Problem hier. Aber der Liberale sagt, aber Sie können das sowas nicht sagen. Die haben doch auch ein Recht auf ihre Ideen, oder? Auch wenn man dafür die Großmutter verheizen muss.
Ja?
Die haben doch ein Recht auf ihre Ideen, oder? Ist das nicht ihre Meinung? Ist es nicht die allgemeine Meinung derzeit? Wie können Sie es wagen, der allgemeinen Meinung zu widersprechen? Ja? Ich verachte die allgemeine Meinung.
Okay, let's see. So many questions. All right, this is a question, Lynn, from a California.
Also, es gibt also eine Frage hier eines demokratischen Offiziellen, in Kalifornien. Ich schätze, das war nicht Quincy, der hätte das über andere Kanäle gemacht. Das heißt also hier, Herr LaRouche, ich habe gesehen, als Sie vorausgesagt haben, dass die Häuserblase durch Alan Greenspan erzeugte Häuserblase platzen würde und wie sie die Banken als Institution mitreißen würde. Ich bin jetzt überzeugt, dass Sie recht hatten. Aber dennoch haben die meisten Demokraten als gewählte Vertreter sich entschlossen, diese Krise zu ignorieren, obwohl die also ganze Städte und Stadtteile und Vororte in den Ruin treibt. Was hält diese Leute zurück? Ist es wirklich die Angst vor Wall Street, wie einige der Mitglieder der LaRouche-Jugendbewegung gesagt haben? Ich verstehe nicht, wie die Angst vor Wall Street so groß sein kann. Ja? Ist es ein delusionärer Geisteszustand? Oder ist es einfach wirtschaftswissenschaftliche Dilettantentum? Also, man sieht sie ja sich bewegen, aber es scheint sich nur um sie selbst zu drehen. Wie erklären Sie sich das?
Na, die Frage ist, warum würden Sie etwas tun? Naja, in der kurzen Frist sind Sie halt wahnsinnig. Aber die andere Seite der Medaille ist wieder dasselbe. Herrschende Meinung. Die Ideologie der 68er. Wir haben also schon rückschrittliche Teile unserer Gesellschaft, die man also auch... Ne? Ich habe im Zweiten Weltkrieg, war ich Ausbilder in der Armee, wo wir die Leute sozusagen aus den Sümpfen hervorgezogen haben und in eine Uniform gesteckt haben. Ne? Aber jetzt haben wir es mit etwas, was viel mehr ist als nur Dummheit. Das ist organisierte Dummheit. Ja, die 68er organisierte Dummheit, die offizielle Form von Sophismus, im Prinzip, die benutzt wurde, um das Volk Athens dazu zu bringen, ihre eigene Gesellschaft zu zerstören im Peloponnesischen Krieg. Der Sophismus. Der Sophismus ist der Ersatz, dass man die Wahrheit sozusagen ersetzt durch die herrschende Meinung. Das heißt, man hat eine Bevölkerung von 68ern. Im Westen nennen wir es Californication, also kalifornischer Geschlechtsverkehr oder was auch immer.
Ja.
Das sieht man auch an den, wie die Leute dort sprechen. Ne? Also die Aussprache allein selbst schon ist sehr degeneriert. Niemand kann verstehen, was man sagt und man weiß selber nicht mehr, was man sagt. Und von daher hat man also eine gemeinsame Grundlage der Kommunikation. Das ist das Problem, ist herrschende Meinung. Ne? Denken Sie mal daran, wie viele Leute zum Beispiel unter den Jugendlichen, die zwei Dinge haben. Es gibt zwei Arten von herrschender Meinung. Die herrschende Meinung unter den Mädels und die herrschende Meinung unter den Jungs. Ne? Beliebte Jungs und beliebte Mädchen. Unbeliebte und beliebte. Was ist die größte Furcht auf den Spielplätzen oder in den Klassen? Unbeliebt zu sein. Die Angst davor, unbeliebt zu sein. Es dominiert die Gesellschaft und das ist das Problem. Die Leute haben Angst davor, unbeliebte Ansichten zu vertreten oder gesehen zu werden oder dass man daran auch nur denkt, unbeliebt zu sein oder eine unbeliebte Meinung zu vertreten. Niemand ist deiner Meinung. Niemand meiner Freunde stimmt mit dir, mit dem überein. Genau, genau. Sophismus. Schwindel, Betrug ist das. Perversion. Moralische Dekadenz. Degeneration. Das ist das Problem. Deswegen nennen wir es Californication. Fornikation in Kalifornien.
Okay. We have a lot of questions.
Wir haben viele Fragen über Franklin Delano Roosevelt. Und ich werde versuchen, die so etwas zu bündeln, sodass sie alle mit einem Mal beantwortet werden können. Er sagt, lieber Herr LaRouche, Franklin Roosevelt war verantwortlich für einige der dramatischsten Wechsel der Betonung sozusagen, worum es eigentlich in der Politik gehen sollte. Unter Franklin Roosevelt wurde eine zentralisierte Verwaltung erreicht, die sonst nie so in der Form erreicht worden war. Und sie war die Grundlage für die exekutive Präsidentschaft und letzten Endes auch für die Art von König Georg, den wir jetzt im Augenblick als Präsident haben. War Franklin Roosevelt tatsächlich der beste Präsident des letzten Jahrhunderts oder legte er die Grundlage für Probleme, von denen er nicht wusste, dass sie vorauszusehen waren? Ein Grund dafür, dass ich das frage, ist, weil Sie selber immer das betonen, dass Sie in der Tradition von Franklin Roosevelt handeln und viele Leute dieselbe Kritik an Ihnen üben, die Sie an Franklin Roosevelt üben.
Nun, die erste Frage von Politik ist Wahrheit. Wahrheit und nicht Meinung. Wenn Meinung und ganz besonders allgemeine Meinung sozusagen als Gegenstück, als Ersatz für die Wahrheit eingeführt wird, dann hat man schon Probleme. Aber um die Wurzel dieser Sache zu verstehen, muss man sich mal Folgendes angucken. Es geschah die Geburt der Zivilisation aus einer furchtbaren Tragödie, dem Feudalismus. Und das war in der Renaissance. Und die Idee der Wahrheit ist damals zum Beispiel beim Konzil von Florenz, beim Florentiner Konzil entwickelt worden. Und diese Idee hat diese Unterdrückung systemisch beendet. Und dann gab es einen Kampf für die Vorherrschaft von allgemeiner Meinung, und das war die Inquisition. Davon wiederum gab es eine Modifikation durch den sogenannten Liberalismus. Aber Liberalismus ist genau dasselbe wie das, was wir im antiken Griechenland als Sophismus kennen. Und das ist dasselbe, was man kennt unter dem Namen Lügen als Politik. Liberalismus lehnt die Existenz von Prinzipien in diesem Universum ab und nur allgemeine Meinungen als Ersatz für Vernunft kann die Politik bestimmen, laut Liberalismus. Nun, die US-Verfassung ist antiliberal und die Kritik in dieser Frage ist eigentlich ein liberaler Angriff auf die Wahrheit. Zum Beispiel die Art von Politik, die Franklin Roosevelt betrieben hat. Wir nehmen mal nur ein Beispiel.
and the founder of the modern form of the Ku Klux Klan.
Der Vorgänger von Roosevelt war ein Lügner, ja, und jemand, der vom Weißen Haus aus den Ku Klux Klan wiederbelebt hat. Ja, das war Demokratie. Ja, der Präsident der Vereinigten Staaten war der Gründer des modernen Ku Klux Klan. Ja, ist das Ihre Definition von Wahrheit? Ihre Definition von allgemeiner Meinung? Ist nicht populär und allgemein und beliebt für mich. Oder in den 20er Jahren. Die Politik in den USA unter Coolidge war Lügen. Zum Beispiel der Versailler Vertrag war eine Riesenlüge. Der Krieg in Europa, der eigentlich 1894-95 anfing mit dem Krieg von Japan gegen China, führte zu einer Reihe von Kriegen. Diese Kriege sind organisiert worden durch die britische Monarchie und niemanden anders. Und die sind organisiert worden, um die Fähigkeit des kontinentalen Europas, moderne Nationalstaaten zu bilden, zu untergraben und zu zerstören. Beim Versailler Vertrag, bei der Versailler Organisation, hat der Außenminister Lansing sich erhoben, um zu behaupten, dass Deutschland der alleinige Schuldige ist am Ersten Weltkrieg. Aber Großbritannien war der alleinige Schuldige am Ersten Weltkrieg. Und Woodrow Wilson war ein großer Verehrer dieser Sache. Dann in den 20ern unter Coolidge und Hoover. Ja. Das war Bestialität. Und Roosevelt hat das verändert. Denn Roosevelts Standard war Wahrheit. Und es ging um das Gemeinwohl der Bevölkerung. Um die Entwicklung der Bevölkerung. Um das Recht der Welt, von Kolonialismus frei zu sein. Das waren Prinzipien der Verfassung, die bereits beabsichtigt wurden mit der Gründung der Vereinigten Staaten. Roosevelt hat nichts anderes getan. Und diejenigen, die heute Franklin Roosevelt angreifen, wegen dieser Politik, ja, verteidigen Lügen. Ja, die verteidigen Schwindel. Und das ist dasselbe hier.
Ja.
Der Standard für Gesetze und Recht ist Wahrheit und nicht allgemeine Meinung. Roosevelt hat den einfachen Mann verteidigt. Und ich kenne die einfachen Männer, die damals von Roosevelt verteidigt werden mussten. Ja, als Roosevelt gewählt wurde, war ich noch ein junger Jugendlicher. Ich habe diesen ganzen Prozess verfolgt in den 30er Jahren, habe die Veränderungen gesehen, habe das durchlebt, auch den Krieg. Ich weiß, was Roosevelt war. Und diese Kritik, die hier an Roosevelt gemacht wird, ist völlig falsch und grundlos. Die Antwort ist, was ist Wahrheit? Die Antwort ist, Roosevelt war kein Unterdrücker, sondern diejenigen, die er bekämpft hat, waren die Unterdrücker.
Okay, we have time for two more questions, but first.
Also wir haben noch Zeit für zwei weitere Fragen. Aber ich möchte also vorher Leute nochmal auffordern, die LaRouche Pack Webseite anzusehen, wo also auch die Gesetzgebung zum Schutz der Eigenheimbesitzer und Banken verfügbar ist als PDF. Und das wird ja derzeit in einigen Staaten überlegt und in Betracht gezogen, das zu unterstützen. Und wenn das in Ihrem Bundesstaat noch nicht der Fall ist, möchte ich Sie alle auffordern, mit Ihren Abgeordneten zu sprechen, mit Ihren Repräsentanten, um das auf die Tagesordnung zu bringen. Ich glaube, dass die Resolution inzwischen jetzt eine ganze Reihe von Unterstützern in Pennsylvania, in Alabama, New Hampshire, in Michigan
Alabama, Illinois,
und in Illinois Und ich glaube, auch Missouri hat. Also in Tennessee wird darüber gerichtet. Und ich weiß, dass auch die Absicht besteht, ob es kann auch sein, dass es, wenn es nicht sogar schon drin ist, in den Landesparlamenten in Ohio und in New Jersey. Also wenn Sie feststellen, dass Ihre Staaten noch nicht dabei sind, dann sollten Sie zusehen, dass das passiert. Und wenn die bereits zu denen sind, die ich gerade genannt habe, dann sollte jeder sich anstrengen, dass jeder Abgeordnete und andere Offizielle diese Gesetzgebung unterstützt hat und dass sie auch alle die Unterstützung, dass die Leute, die das tun, alle Unterstützung bekommen, die sie bekommen sollten, denn die Zeit wird knapp für uns. Vielleicht zu den letzten paar Fragen hier. Lynn, die erste Frage hier ist die unausweichliche Frage über die Präsidentschaftswahlen. Und ich habe einen ganzen Stapel davon. Das kommt also etwa auf Folgendes hinaus. Hier wird geschrieben über die Präsidentschaftskandidaten. Einerseits haben wir Hillary Clinton, die offensichtlich die erste Wahl ist, die oftmals falsche Dinge sagt, aber die aus verschiedenen Gründen tatsächlich geneigt sein könnte, das Richtige zu tun. Der andere Kandidat, der herausragt, ist Dennis Kucinich. Der ist vielleicht ein schräger Vogel, aber der nichtsdestotrotz seine Unterstützung gegeben hat, Cheney aus dem Amt zu werfen, unseren Einsatz im Irak zu beenden und die Besetzung von Irak sofort zu beenden. Dann will er universelle Krankenversorgung, freien Zutritt zu den Colleges und obwohl er nicht viel in den Medien darüber Echo bekommt, ist er doch besorgt als einer der Präsidentschaftskandidaten oder Anwärter für das Gemeinwohl. Also beide dieser Leute haben etwas, das für sie spricht, und sie haben beide auch sehr offensichtliche Probleme. Meine Frage an Sie ist, was haben Sie vor? Was ist Ihre Absicht? Werden Sie eine Aussage machen, um Herrn Kucinich oder Frau Clinton zu unterstützen, oder werden Sie selber antreten?
Na, ich denke, ich werde weiterhin das tun, was ich heute hier getan habe. Ich werde des Öfteren Hillary verteidigen, wie ich das auch in der jüngsten Zeit getan habe, wenn sie angegriffen wird, denn was sie tut, ist oft richtig, und diejenigen, die sie angriffen, jetzt wie in dem jüngsten Artikel im Londoner Guardian, hat nicht recht. Was heißt aber nicht, dass ich sie unterstütze. Ich denke, es gibt keinen der Kandidaten, das habe ich auch wiederholt gesagt, in der Demokratischen Partei, der qualifiziert wäre, Präsident zu sein in solchen Zeiten. Und da gibt es auch keine Bekehrung auf einmal bei mir. Hillary ist nicht qualifiziert. Dennis ist nicht qualifiziert. Dennis macht sehr nützliche Dinge. Deswegen heißt, muss man ihn ja doch nicht heiraten. Ne? Also man gibt ihm zwar Kredit dafür, aber ne? Aber da muss man jetzt sozusagen ihn nicht heiraten. Wenn Hillary was richtig macht, dann soll man sie auf der Grundlage verteidigen. Ne? Aber wir sollen jetzt nicht in diesen Beliebtheitswettbewerb eintreten. Wir brauchen einen Präsidenten der USA, und es gibt niemanden in Sicht.
Well,
naja. Da müssen wir etwas tun. Und ich denke, wir müssen uns den Prozess ansehen, der da passiert. Erst einmal, das Konzept von dem, was ein Präsident sein soll, ist unter den Kandidaten falsch. Das Konzept von dem, was ein Präsident oder ein Präsidentschaftskandidat sein sollte, im Ebenbilde oder im Nacheifern von dem, was Franklin Roosevelt war, sein heutzutage. Aber wenn sie das nicht sind, dann sind sie nicht qualifiziert, Präsident der USA zu sein. Denn sie können das Problem nicht lösen. Die Tatsache, dass sie hier für oder dagegen sind, bedeutet gar nichts. Sind sie in der Lage, das zu tun, was notwendig ist, diese Nation und die Zivilisation zu retten vor einer Gefahr, die jetzt über uns hereinbricht, die keiner dieser Kandidaten versteht? Von daher ist keiner im Augenblick qualifiziert. Was ich sagen werde, wie ich das immer wieder tue, ist, was die Wahrheit ist. Hillary wird wahrscheinlich, es kann sehr gut sein, dass sie Präsident werden wird. Sie, das heißt nicht, dass sie qualifiziert ist, aber es gab auch schon andere Präsidenten, die unter sehr ernsthaften Umständen nicht qualifiziert waren. Man soll nicht darauf eingehen, dass das hier ein Beliebtheitswettbewerb ist. So funktioniert das nicht. Wir müssen über die lange Frist nachdenken. Was muss ein Präsidentschaftskandidat und ein Präsident repräsentieren heute? Und das darf man niemals kompromittieren. Wir haben zu viele Kompromisse gemacht. Und jemand muss die Wahrheit sagen. Das ist meine Aufgabe in dieser Krise. Sie ist nicht qualifiziert. Keiner von Ihnen ist qualifiziert. Sie ist vielleicht die am wenigsten nicht qualifizierte so bisher. Ich werde mit dieser Frage schließen, die von Carrie Camp aus Pennsylvania sozusagen hier geschickt wurde. Ich werde sie fragen, um Zeit zu sparen sozusagen. Sagt Herr LaRouche, wenn Sie über Ihr langes Leben, wo Sie so immer wieder die Wahrheit gesagt haben, gibt es jemals einen Augenblick, wo Sie dachten, Sie hätten mehr sagen sollen?
Nun, manchmal denke ich mir, hätte ich vielleicht mehr sagen sollen? Naja, ich denke mir, dann wird das manchmal jemand anders für mich tun müssen. Also als seine Sprecherin werde ich das für Lynn tun. Lynn hat jahrzehntelang Recht gehabt. Und es ist allerhöchste Zeit, dass einige Leute das endlich mal bemerken und anfangen zuzuhören und öffentlich darüber zu sprechen und sich dafür einzusetzen und darauf aufmerksam zu machen, dass er Recht hatte und für die Rettung unserer Nation und der Zivilisation endlich mal die Schritte zu ergreifen, die er vorschlägt. Und man muss nicht seine Sprecherin sein, um das zu sagen. Also, meine Damen und Herren, Sie waren ein gutes Publikum. Wir haben eine ganze Menge Arbeit vor uns. Obwohl ich sagen muss, dass wir Fortschritte machen, dass wir Schritte machen jeden Tag, sind wir dennoch inmitten einer absolut ernsten Krise. Und jede Minute, die hier vergeht, in der keine Initiativen unternommen werden, und wo Lynn nicht in eine Situation gebracht wird, wo er direkt Einfluss geben kann und wirken kann, ist eine Situation, in der Menschen dann Schaden erleiden. Wir haben Fragen, die aus aller Welt gekommen sind, Fragen über Afrika, Fragen, die von Gewerkschaftlern eingesandt wurden. Ich denke, Lynn hat Antworten für viele dieser Fragen berührt. Aber so wie wir das immer tun, werden wir auch alle Fragen weiterleiten. Und er wird sich sicherlich auch dafür entscheiden, einige dieser Fragen schriftlich zu späteren Zeitpunkt zu beantworten. Andererseits, also andersweitig, wenn Lynn nicht noch etwas zu sagen hat, bringe ich also diesen heutigen Abend damit ans Ende. Und danke Ihnen und jeder weiß, was er zu tun hat in den kommenden Tagen. Vielen, vielen Dank. Und wir sollten dem Lynn nochmal danken.
Take care.